Social Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Willkommen bei Spectral Radio. Wir besprechen heute einen tollen Comicband. Was besprechen wir noch? Habe ich vergessen. Neue Folgen auf YouTube. Kenner-Klassik-Figuren. Und warum übersteuere ich so? Das ist doch doof. Und wir haben außerdem noch eine News. Es gibt ein neues Brettspiel. Genau, das ist Spectral Radio. Und hier ist der Danny.
Hallo. Ich kann nicht mehr, ich bin jetzt schon durch. Das ist ja der Hammer. Ja, was für eine Begrüßung. Ey Leute, sorry, also ich muss mich echt inzwischen wirklich entschuldigen von Herzen, ja, dass wir hier so lapidar inzwischen unser hochwertiges Format starten, das wir früher mal so gepflegt haben, ja, und so poliert haben, ja, dass das auch wirklich schön war und schön anzuhören war, ne? Und jetzt ist das einfach Grütze.
Wo ist das lapidar, wenn ich hier mit einer brillanten Ansage unseren weitaus brillanteren ZuhörerInnen begrüße?
Professionell wäre es gewesen, wenn du dir das vorher aufgeschrieben hättest und dann nicht zwischendurch überlegt hättest. Und was besprechen wir noch?
Ich finde dafür, dass ich 30 Sekunden vorher beschlossen habe, diese Ansage zu machen.
Du beschlossen, du hast
durchaus Moment in Absprache mit dir.
Ich wollte gerade sagen, das wissen ja die Leute nicht, weil die hören das Vorgespräch ja nicht, aber das lief ungefähr so ab, wer möchte begrüßen und Timo sagt direkt du. Was er immer sagt. Deswegen musste ich dir letztes Mal doch immer die Ansagen machen. Und ihr, ich habe dieses Mal gesagt, nein, du machst das.
Ihr hört das Vorgespräch nicht. Ihr hört das Vorgespräch nicht.
Ja, das ist vielleicht auch ganz gut so. Da sind Begriffe gefallen. Die werden in der Sendung nicht
richtig,
so gut aufgehoben.
Richtig Schimpfwörter, Thomas Gottschalk und so.
Hey, wir haben uns ja wirklich das Schlimmste an den Kopf geworfen.
Ja, ja. Es ist, ja.
Aber das ist halt immer so, weißt du, Timo, die Leute fragen sich ja bestimmt auch, warum ist das eigentlich wieder so harmonisch bei den beiden im Podcast? Die zopfen sich ja nie. Das liegt daran, dass wir das mal vorher machen und uns richtig durchbeleidigen.
Das stimmt.
Und dann sind wir entspannt.
Das stimmt. Das ist richtig. Wir hatten jetzt eine Schlammschlacht die Woche. Also wir haben uns wirklich im Schlamm wirklich physisch gewälzt und haben auch Geld dafür verlangt.
Ja, stimmt. Von den Passanten drumherum. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine kleine Spende für den Meister?
Von den Einnahmen habe ich mir einen neuen Bademantel gekauft. Geil.
Cool. Mit dem du
ich
auch gerade wieder.
Ich habe heute keinen Bademantel an.
Deswegen ist das Bild auch heute so merkwürdig irgendwie. Ich habe, weißt du, als die Webcam an war, habe ich mir schon gedacht, irgendwas stimmt heute nicht bei Timo. Irgendwas passt da nicht.
Ja, richtig. Das jetzt weißt du, was es ist. Aber ich
war
so aus meiner Webcam irgendwie nicht schlau. Es ist immer so, mein Gesicht ist so ein brennender Punkt aus Weiß und der Rest ist Schwärze. Schwärze.
Brennender Punkt aus Weiß, das hätte aus einem Jason Dark Roman sein können. Und er schwitzte.
Er schwitzte. Ein brennender, schwitzender Punkt aus Weiß.
Oder aus
und dann
Scheiß.
Kam ein Bein schob sich durch die Tür. Ein Frauenbein, es verharrte da 27
es verharrte
Minuten.
Eine halbe Stunde. Das ist so dumm.
Ja, wir müssen da auch mal weiterlesen. Ich frage mich wirklich brennend, schon wieder brennend und schwitzend, wie das weitergeht. Wie geht die epische Schlacht zwischen unseren drei unbekannten Helden und Skikatze weiter?
Skikatze? Ja, ich bin auch total gespannt. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass wir nächste Woche was ganz Spezielles vorhaben. Also, ja doch, nächstes Mal halt.
Das stimmt. Das
aber
stimmt.
Aber mehr sage ich nicht.
Nein.
Ich auch nicht.
Aber Timo, was sich die Leute am meisten fragen, ist ja nicht, ey, wann kommt jetzt eigentlich Ghostbusters Legacy im Kino oder so? Oder hey, wann bringt Hasbro eigentlich ein Protonenpack raus? Nein, nein, nein. Die wichtige Frage ist ja, wann besprechen Timo und Danny eigentlich das Winston-Charakter-Porträt, was sie schon so oft angekündigt haben und verschoben haben?
Ja.
Ja, danke.
Es ist halt auch nicht förderlich, wenn du die Leute immer wieder daran erinnerst. Ich meine, die vergessen das vielleicht irgendwann.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute sowas vergessen. Weißt du, werden sich so viele jetzt drauf gefreut haben, weil Winston ja echt eine beliebte Figur ist, ja? Weil der,
ja,
weil der immer irgendwie blöd behandelt worden ist am Set und so weiter, ja, und er wird ja echt sehr, sehr geschätzt, ja, und da haben sich bestimmt ganz viele gefreut und gesagt, Mensch, über den Winston wollte ich immer mal mehr erfahren und hey, bei Ghostbusters Wiki habe ich keine Lust, den 5-Seiten-Artikel zu lesen, ich lasse das lieber die beiden Deppen machen im Podcast. Und die haben sich gefreut, weißt du, und was machen wir? Wir enttäuschen die Leute. Ich fühle mich schlecht.
Ja, das, ja. Ich fühle mich nicht schlecht.
Du bist so abgebrüht, ey.
Ich fühle mich schlecht, wenn ich. Nein, weil ihr habt ja keine Vorstellung davon. Das wird euch vielleicht bewusst werden, wenn die Folge mal kommt. Weil das halt so fett. Wenn du ein Fett durch mit Info. Und hier ist Spectral Radio mit Danny.
Hi.
Ich bin raus. Nein, es wird eine vollgepackte Informationsepisode.
Ja.
Und ihr denkt euch so, ja, was gibt's denn über den Winston zu erzählen? Ich meine, solange regelmäßiges Gehalt drin ja, ist, ja, macht er alles. Aber so einfach ist es nicht. So einfach, wie ihr euch das denkt, ist es nicht. Winston ist nicht nur jemand, der Schleudertrauma bekommt, wenn er Ratten vermutet im Kanal.
Da ey, hört ihr jetzt mal auf mit den Ratten.
Entschuldigung. Fett wie Biber.
Hörst du, was kratzen? Du den Päckchen?
Es müssen Tausende sein.
Das ist so schön, ey. Hey Jungs, was ist mit dem Päckchen? Wir wollten doch die Päckchen holen. Fand ich übrigens auch mal witzig im Deutschen, dass sie Päckchen daraus gemacht haben.
Ja.
Klingt so putzig.
Ja, ist vielleicht auch so eine psychologische Maßnahme, die einem selbst hilft. Ja, wenn wir die Päckchen aufziehen, dann klingt das nicht so schwer, wie es tatsächlich ist.
Ich habe das übrigens als Kind auch ganz lange nicht verstanden, was mit dem Päckchen gemeint ist, weil man kannte den Begriff Protonpack ja früher noch nicht. Im ersten Film wurde das Ding ja nicht wirklich benannt, außer als nicht lizenzierter Nuklearbeschleuniger. Und ja. Dann kam die Serie und da war es halt ein Protonenstrahler und ich konnte einfach richtig mit diesem Begriff im Film einfach nichts anfangen. Ich wusste nicht, was er meint mit dem Päckchen.
Das macht man sich gar nicht so bewusst, oder? Das ist so ein Neuzeitbegriff. Für die Amis natürlich nicht. Aber tatsächlich ist niemals Proton-Pack oder Protonen-Pack gesagt worden in den Filmen. Niemals. Ja. Und in der Serie hieß es dann Protonenstrahler. Als so Bezeichnung für das gesamte Ding. Und erst so in den letzten Jahren hat es dann das Proton-Pack hier so als Begriff Einzug gehalten. Ich bin ja immer noch Team Protonenstrahler. Ich finde das schöner.
Klingt zwar so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber ich finde es auch cooler. Irgendwie.
Ja, aber ist ja auch ein Science-Fiction-Gerät. Also,
nein, das funktioniert wirklich, wenn man es nachbauen würde.
Ja, also das ist ja die Natur der Science-Fiction. Ist es ja, es gibt es nicht, aber es ist eine wissenschaftliche Fiktion. Also eine Fiktion, die auf wissenschaftlichen Gedanken basiert. Also da ist ja immer der Hauch des Möglichen dabei.
Ja, aber bei vielen Science-Fiction-Zeug, da habe ich so das Gefühl, die machen sie sich aber auch sehr leicht, indem sie es auch einfach so machen, ja. Mhm. Und man muss das halt so als funktionierend hinnehmen. Das finde ich manchmal schade. Ich finde es zum Beispiel oft, also da werden mich jetzt ganz viele Star Wars-Fans wahrscheinlich ins Kreuz nageln für, sorry.
Ja.
Aber da habe ich echt immer so das Gefühl, da wird wenig erklärt. Also ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, wie das in Büchern und Comics und sonst was ist, aber bei dem Film hatte ich immer so das Gefühl, dass man das alles einfach so akzeptieren muss.
Ja, aber bei Star Wars habe ich auch immer das läuft für mich unter Science Fantasy, weil das irgendwie eher Märchen ist. Das ist
ja, stimmt auch wieder. Also das ist ja schon auch wieder ein eigenes Ding irgendwo. Ja.
Prinzessinnen und Rittern und so. Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als. Da bin ich da nicht so kritisch, wenn der das Laserschwert dann irgendwie nach einem Meter zu Ende geht. Aus irgendwelchen Gründen, man weiß nicht warum. Obwohl der Laser ein Lichtstrahl ist und der hört nicht auf. Ihr Leute, der ist nicht irgendwann zu Ende.
Was?
Und es heißt nicht Neutrino.
Wand. Aber das hatten wir schon in der letzten Folge oder so.
Ich habe eine Neutrino-Wand gekauft, ja. Richtig geil. Und richtig original.
Und dazu habe ich mir eine Ecto-Gaggel gegönnt.
Ich habe eine Ecto-Gaggel, richtig geil. Da habe ich eine auf Glottbuster gemacht.
Es klingt richtig immer ein bisschen so, als würde man gerade erwürgt werden, wenn man das sagt. Ich habe mir eine Ecto-Gaggel geholt.
Ja, ich muss immer an Hühner denken, weil die gackern, aber. Das ist das Werhuhn aus Real Ghostbusters. Ecto-Gaggel.
Super, super.
Ja, oh Mann. Aber apropos Begrifflichkeiten, ja. Fällt mir gerade ein, will ich jetzt auch nochmal kurz hier in dieser Öffentlichkeit ansprechen. Wir haben uns neulich schon privat drüber unterhalten, wie der Ecto 1 im neuen Film heißen könnte. Nämlich gar nicht Ecto 1.
Und alle gerade so, die das hören, was?
Was? Scheiße! Erst die Kinder und dann das. Nein, aber ist euch mal aufgefallen, dass Ecto 1 in den alten Filmen, also wir reden jetzt hier von den deutschen Versionen, ja, in den alten Filmen niemals als Ecto 1 bezeichnet wird? Der Begriff kommt nie vor. Ja, die sagen nie Ecto 1 oder Ecto 1a. Und das, was wir von Ecto 1 her kennen, kennen wir nur von der Synchronisation der deutschen Zeichentrickserie. Mhm. Die jetzt aber natürlich auch nichts zu tun hat mit diesem Filmuniversum. Und ich habe in der letzten Zeit öfter gehört, wie Deutsch gesagt haben, Ecto One. Also so deutsche Leute, die jetzt nicht so im Fandom tief drin stecken, die vielleicht dieses neue Lego-Ding da rezensiert haben. Und ich denke mir immer, alter Schwede, weißt du nicht, wie das hierzulande heißt, Ecto 1. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die im neuen Film auch in der deutschen Version sagen, Ecto One. Weil wenn das Auto irgendwo erwähnt wird, dann wahrscheinlich in dem neuen Film, wo es die größte Rolle spielen wird.
Ich könnte mir by the way auch vorstellen, dass der einfach gar nicht benannt wird.
Oder so.
Dass sie halt das entdecken und später dann irgendjemand feststellt, vielleicht ja Paul Rudd. Wow, das ist ja der Wagen von den Ghostbusters. Und dass das gar nicht benannt wird als Ecto 1. Es ist ja eigentlich, es steht ja nur auf dem Kennzeichen drauf. Es ist ja eigentlich nur das Kennzeichen. Also von daher ist eigentlich diese Begrifflichkeit des Wagens eben sehr stark durch die Serie geprägt worden. Ne? Ich finde das ein spannender Punkt, weil darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Ja, ich denke nur, wenn es irgendwie gesagt wird im Englischen, dann ist es wahrscheinlich im Deutschen dann auch Ecto 1.
Würde ich auch vermuten, ja. Das hatte ich dir auch in dem Gespräch gesagt. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass sie das nicht noch mal so handhaben in der Synchro wie im 2016er Film, wo sie das PKE-Meter PKE-Meter genannt haben, was ich einfach. Da merkst du halt irgendwie, ich meine, da hat ein, also an der Synchron-Drehbuch-Dingens hat ja der Herr Kalkofe mitgearbeitet.
Ja.
Und da hatte ich mir eigentlich erwartet, dass er das ein bisschen besser hinkriegt. Obwohl, das ist ja so eine Sache. Ich meine, wenn es da geschrieben steht und die Synchronsprecherin trotzdem so ausspricht.
Wenn es geschrieben steht, ist es die Wahrheit.
Ja, okay, ja gut, ich muss gerade ein bisschen revidieren. Wenn da die Synchronregie ein bisschen schlampt, dann ist es natürlich blöd. Ne? Aber ich hoffe wirklich, dass das im neuen Film nicht wieder so peinlich wird.
Aber weißt du, wovon ich beeindruckt war, was sie schön übersetzt hatten? Als die nämlich im 2016er eine Tagline suchen und Melissa McCarthy kommt so rein und meint, was hältst du denn davon? Da ist was faul in der Nachbarschaft.
Ja, das wiederum, das fand ich spannend, weil da hast du halt schon gemerkt, okay, da hat sich jemand mit Ghostbusters beschäftigt, ne, so, der kennt das. So, aber das mit dem PKE-Meter hat dann wieder nicht da reingepasst. Ich meine, was soll denn das?
Tja, ich weiß es auch nicht.
Ich fände es vielleicht auch irgendwie, Entschuldigung, ja, bitte?
Es kann auch sein, dass ja natürlich, ich meine, da ist das voll in der Nachbarschaft, das schreibst du in das Dialogbuch rein. Da ist jemand anders für verantwortlich. Aber PKE und PKI wird ja gleich geschrieben. Es kann ja sein, dass in der Regie dann jemand zu der Sprecherin gesagt hat, nee, das musst du Englisch.
Was schon dumm ist. Deswegen sage ich ja, also ich hoffe, da sitzt dann jemand in der Synchronregie, der ein bisschen Plan davon hat.
Ja.
Wenn die Synchronfassung nicht schon längst im Kasten ist, ne?
Ich bin ja schon froh, wenn er normalerweise dürfte noch nicht. Das machen die immer erst so ein paar Tage vorher, damit keine Raubkopien existieren. Aber ich bin ja schon froh, wenn überhaupt jemand in der Regie sitzt. Da bin ich nicht so bei dem Videospiel damals. Peter, Hilfe!
Peter, Hilfe!
Peter, Hilfe! Und geil. Da kam der Geißen Peter und rettete sie.
Joch, Heidi, warum liegst du denn mit Ziegenpeter im Bett?
Ja, Ziegenpeter ist eine Kinderkrankheit. Manche sagen auch Mumps.
Elissa, deine Welt sind die Berge. Oh Gott. Und zwar die sumerischen.
Ja, genau so. Ach nee, ich bin gespannt. Ich hoffe ja auch wirklich, dass sie bei dem Equipment nicht dann irgendwie noch, also dass das nicht das Proton Pack ist und ja, die Ecto Goggle. Es reicht halt schon, dass das im Fandom immer im Deutschen gesagt wird. Was ich schade finde, aber es gibt ja deutsche Begriffe dafür. Ich finde zum Beispiel diesen Begriff Parabrille finde ich viel schöner.
Hm. Ja.
Der wird ja sogar im Videogame benutzt. Da sagt ja Winston auch, with the Paragoggles.
Ja, weil Onkel Dan drüber geguckt hat, gesagt, das heißt so und so.
Ja.
Aber, naja, we'll see. Also, vielleicht.
Ja,
eines Tages.
Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht wird auch irgendwann auf HBO Max reingehauen als 4,5-Stunden-Cut in 7 Kapitel unterteilt. Der Snyder-Cut von Ghostbusters Afterlife.
Ich spiele den Reitmann-Cut. Garantiert mit Tränen.
Ja, von Ivan dann. Der Ivan Reitmann-Cut. Nur echt mit der Montageszene drin und wichtigen Szenen, die Dinge im Plot erklärt hätten, die aber rausgeschnitten werden.
Das ist eine Montageszene kann ich mir total vorstellen, nur dass die diesmal keine Geister jagen, sondern irgendwas zusammenschrauben. Weißt du? Und dann siehst du immer so, wie da was gemacht wird, da was gemacht wird und dann läuft im Hintergrund die A-Team-Musik.
Ich hab grad den gleichen Gedanken.
Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden. Aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen.
Das ist so geil. Oh Mann. Ich hätte auch mal wieder so Bock, irgendwie mal wieder so ein paar Folgen A-Team durchzusuchten.
A-Team ist so geil. Ich habe so viele von diesen alten Serien mal geguckt, die letzten Monate. So habe ich so ein bisschen in Knight Rider reingeguckt und was ist noch so alles. Die sind alle nicht gut gealtert. Jetzt seid mir nicht böse. Ich weiß, das ist so ein Podcast mit einem 80er-Jahre-Franchise, aber Knight Rider und viele andere Sachen so aus der Ära, das kann man sich nicht mehr so gut angucken. Aber A-Team ist einfach so geil.
Ja.
Nach wie vor. Das ist, ne. Und wenn der Mörder kommt mit seiner Socke und so und
BA ihn wieder beschimpft.
Ich steig nicht in das Flugzeug, wenn dieser Bekloppte das fliegt.
Das ist so geil.
Kippt er bewusstlos zusammen, weil sie ihm irgendwas untergemischt haben wieder.
You fool. Ach ja, herrlich. Ich hab ja nie diesen Film gesehen, den es dann mal irgendwie vor ein paar Jahren gab.
Er war ganz okay, aber Mr. T hatte recht, als er gesagt hat, es ist nicht A-Team. Mr. T war der coolste, dem haben sie auch eine Gastrolle angeboten. Da war ja der Face, alte Face, Dirk Benedict und Dwight Schultz, glaube ich, der den Murdoch gespielt hat. Die hatten so Cameo-Auftritte, wo sie nur so vorbeigelaufen sind. Also so wirklich so total undankbarer Cameo-Auftritt. Und Mr. T haben sie auch einen angeboten. Und der hat denen gesagt, entweder spiele ich BA oder ich mache gar nicht mit. Es gibt nur ein BA, das bin ich.
Voll gut. Ja, wo recht hat.
Ja, ist auch richtig so. Ja, ist ganz, ganz okay, der Film, aber mehr auch nicht.
Ja, gut, dann verpasse ich nichts.
Richtig, jetzt wisst ihr auch Bescheid.
Jetzt wisst ihr Bescheid.
Jetzt wisst ihr Bescheid.
Ja. Haben wir sonst irgendwas? Gibt es bei dir irgendwas Neues? Ist in deinem Leben was passiert?
Ja, ich habe was bestellt, aber das würde ich dann später ansprechen. Jetzt noch nicht.
Okay, dann gehen wir doch in die News rein.
Moment.
Nee, wieso Moment?
Ich wollte fragen, ob bei dir irgendwas Neues ansteht.
Nö, also ab in die News.
Spectre Radio News.
So, da sind wir in den News, wo der Danny unbedingt schnell rein wollte.
Ja, alles, worauf du mich ansprechen wolltest, das sind Dinge, über die ich noch nicht spreche.
Okay.
Bums aus.
Gut.
Bums aus, okay. Mickey Mouse.
Eine kleine Mickey Maus ging ins Rathaus. Rathaus krachte, Mickey Maus lachte, Auto hupte, Mickey Maus pupte.
Kenner Re-Releases. Entschuldigung.
Danke schön.
Ja, War super, war fast so gut wie der Witz mit dem Esel und dem Pferd.
Ich hatte so ein Kinderbuch mit Sprüchen und der ist hängen geblieben.
Magst du noch mal den Witz mit dem Pferd und dem Esel erzählen? Den hast du ja schon lange nicht mehr gebracht. Gerne.
Ich freue mich, dass du mich darauf ansprichst. Vielen Dank. Also pass auf, nein. Canary Releases.
Erzähl doch den Witz noch mal.
Na gut.
Es gibt sicherlich Leute, die uns noch nicht so lange hören, die es noch nicht mitbekommen.
What's wrong with you?
Alles.
Dann hört euch das alles noch mal von. Also es steht ein Esel auf der Wiese. Kommt ein Pferd, stellt sich daneben. Da sagt der Esel, kommst du jetzt toll vor oder was?
Ich glaube, ich spiele hier wieder dieses Sitcom-Lachen ein.
Ich schicke jetzt noch verschiedene Grüße raus, einfach so randommäßig.
Ja, mach mal.
Ich möchte grüßen den Henning. Hallo Henning, liebe Grüße. Ich möchte Sabrina und Jan grüßen. Ja, und das war's. Einfach so.
Cool.
So früher immer, wenn man irgendwie beim Fernsehen anguckt, kann ich noch jemand grüßen?
Wobei, wo wir schon dabei sind, möchte ich auch, who you are, würde ich gerade sagen. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Mich bei den Leuten bedanken, die bei mir die physische Version von Ghostbusters Beyond schon bestellt und bezahlt haben.
Ja. Da schließe ich mich an.
Bitte?
Da schließe ich mich an, ja, die grüße ich auch.
Gut so. Die Sachen sind alle zusammenbestellt, die Komponenten, und in den nächsten Wochen werdet ihr Post haben.
Danny macht das.
Und ich freue mich, dass da Leute Begeisterung für ihn finden. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Das macht mir dann auch Spaß.
Das ist richtig. Also, ich dachte, du streichst das Geld ein, fließt nach Malle jetzt, wo wieder auf ist.
Psst.
Entschuldigung. Jetzt kannst du ja rausschneiden. Also,
ich piep das weg.
Danny ist der Erste, der in Malle feiert. Zusammen mit Micky Krause, wenn die da offen ist, oder? Mhm.
Genau.
Nackte Friseuse.
Ach, keine Ahnung, ob das von dem ist, was weiß ich. Ich kenne immer nur die Szene aus Stromberg, wo er da auf der Betriebsfeier auf einmal anfängt mit Hossa, Hossa, und später siehst du hier mit einem Polonaise tanzt und singt nackte Friseuse.
Ich weiß es nicht. Geil. Das ist gut, okay. Letztes Mal noch gerätselt. Was gibt es Neues bei den Kenner Classics, bei den angekündigten?
Mhm.
Grandios falsch gelegen. Oder?
Grandios falsch gelegen, aber sowas von.
Ja, es ist völlig.
Ja, bitte.
Entschuldigung. Ja, nein. Du.
Wieso immer ich?
Ja, weil du was gesagt hast, dann fiele ich dir ins Wort.
Ich dachte, ich bin dir ins Wort gefallen gerade.
Und ich bin halt grundsätzlich mehr interessiert an dem, was du sagst, weil was aus meinem Mund rauskommt, das weiß ich ja meistens schon.
Ja, und bei mir ist es umgekehrt.
Nun sag schon.
Okay, also, wir haben wirklich gnadenlos falsch gelegen. Wir haben ja jetzt öfter schon im Podcast gesagt, ja, dass da irgendwie der klassische Kenner Ecto 1 nochmal re-released wird. Das ist ja sehr unwahrscheinlich, weil ja eben dieser neue aus dieser Fright Features Serie, also diese neue Kiddie-Toy-Serie, die ja hier quasi kompatibel ist mit dem Kenner-Zeug,
ja.
Da kommt ja auch ein Ecto und der sieht ja ziemlich ähnlich aus. Und was soll man sagen? Ja, wir haben uns geirrt.
Da kommt der alte Kenner Ecto 1. Lustigerweise, ich gucke jetzt die Tage Yes Have Some Podcast und die sitzen da und meinen so, ja, wir haben uns ja ziemlich geirrt. Wir haben ja gesagt, nee, Ecto 1 kommt auf keinen Fall. Aber
ja, das haben die auch nur gesagt, weil die uns gehört haben.
Das kann auch sein. Ja, die haben ja extra Deutschkurse belegt, als wir damals den Podcast richtig angekündigt haben. der geilste Kommentar war auch der, den habe ich nicht selber gelesen, sondern ich entnehme dem Yes Have Some Podcast. Die haben den Kommentar eigentlich gesehen. Irgendwo bei Facebook hat einer geschrieben, ach, warum haben die da jetzt einen Schießsitz draufgepackt? War doch früher nicht.
Echt? Alter, wie verpeilt kann man sein? Das ist ja der Hammer. Natürlich war der früher drauf,
Gott. Früher war alles besser. Ja. Also Ecto 1 kommt, wir reden gleich noch über die einzelnen Sachen. Ecto 1 kommt raus, Fearsome Flush kommt raus, oder wie der bei uns hieß, 00 Scar.
Also quasi Oscar.
Oscar, ein
lustiges
Wortspiel, ja. Wir nennen einfach weiter Fearsome Flush, ist irgendwie. Und tatsächlich ein Favorite, den ich mir gewünscht hatte, und zwar Stielaugengeist, beziehungsweise Bug-Eye Ghost. Mhm. Ja, kommen wir gleich nochmal. Ecto 1. Meine erste Reaktion war, ich nehme das zur Kenntnis.
Ach, das ohne war auch
großartig. Meine. Großartig. Ja, du bist dabei ja geblieben.
Ja, was halt. Red du erstmal. Ich werde ja, das gleich noch aufschauen.
Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht und eine interessante Erkenntnis über mich selbst. Das sind so Erkenntnisse, manchmal der eine oder andere, der mich beobachtet, hat sich das vielleicht schon gedacht. Ich habe das als Erkenntnis genommen. Es war nicht so, dass ich mich wahnsinnig gefreut hatte. Letztes Jahr habe ich mich wahnsinnig gefreut. Alles, was jetzt noch so rauskommt, ist nicht so geil wie die allererste Wave. Und ich habe mir halt auch gedacht, naja, der soll ja $50 kosten. Wenn der dann jetzt hier dann irgendwie angeboten wird, dann wird er wahrscheinlich so 70 Euro kosten, weil da will ja der Händler auch noch was verdienen, da muss der dann auch nur einen für unseres abdrücken und so. Und das kennen wir auch von den anderen Sachen, die wir so hier bestellt haben. Es war ja immer teurer als dort in den USA. Lustigerweise kostet der jetzt nicht $50, sondern $39,99 bei Walmart exklusiv. Aber egal, ich habe gedacht, der wird auf jeden Fall viel teurer. Und dann irgendwann hat jemand bei uns auf der Seite in den Kommentaren geschrieben, habe ich gerade bei Zavi bestellt. Und dann habe ich mal geguckt bei Zavi und ich habe den gesehen, da hatten sie den für 56 Euro herum, schlag mich tot. Und die beiden Figuren für 21 noch was. Und ich weiß nicht, was passiert ist, auf einmal war das alles in meinem Warenkorb. Ich habe keine Ahnung. Das lehrt mich eines über mich selbst. Und zwar mein initiales Vorhaben, mir das alles zu kaufen, werde ich wahrscheinlich umsetzen müssen, weil ich keine Ahnung, ich komme da nicht drum rum. Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe einen da stehen. Aber Ich will. Ja, das ist, keine Ahnung, ich freue mich jetzt mittlerweile auch, wobei diese Freude natürlich auch ein bisschen getrügt ist, dadurch, dass ich es bei Zavi vorbestellt habe.
Das hätte
Grüße
ich,
an meinen Ghost Popper, der
das hätte
immer
ich,
noch nicht da.
Ich hätte das auch gerne noch mit angefügt. Ich hoffe ja, dass die Sachen auch heile ankommen. Ne? Es gab ja damals, als wir bei der ersten Wave noch auf Zavi verwiesen haben, deswegen ja. Ich mich immer noch schlecht fühle, wohlgemerkt. Mhm. Liebe Grüße an die Leute, die mich dann mal angeschrieben haben, als ich das mal zum ersten Mal im Podcast erwähnt habe, dass ich mich da schlecht fühle, deswegen, oder wir uns schlecht fühlen, die gesagt haben, nein, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen und so, ihr konntet das ja nicht wissen. Aber trotzdem, weil wir da so vehement drauf verwiesen haben, ja, hier bei Zavi und so. Und ey, wirklich, ne, also die Leute, die dann da Bilder gepostet haben von kaputten Verpackungen oder teilweise irgendwie geknickten Blisterverpackungen und sowas, da war ich so geschockt, ehrlich. Also wie scheiße man mit Ware umgehen kann, die man verkauft, ist mir unbegreiflich.
Ja. Das ist so, ich hatte ja auch die Bestellung bei Zavi offen und dann hatte ich, das war ja so zwei Einzelbestellungen. Du konntest einmal die Geister ordern, das der Marshmallow und Slimer und einmal dieses Viererpack.
Genau, es waren ja zwei Waves im Prinzip.
Ne? Genau. Und ich weiß noch, dass ich, gab's die auch bei deutschen Händlern, ich habe das dann irgendwie umbestellt, ich habe die Geister bei Zavi abbestellt, habe aber die Jungs bestellt gelassen und die kamen dann auch irgendwann und ich hatte Glück, die kamen alle in guten Zustand. Alle sehr gut verpackt. Also ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
Tja.
Und bei dem Ecto 1 mache ich mir halt auch weniger Sorgen, weil das halt selber nochmal in einer, im Karton halt irgendwie verpackt ist. Mir hat's leid getan. Ich habe jetzt neulich, ich glaube, du hast das auch gesehen, weil du es entweder freigegeben oder geliked hast. Wahrscheinlich freigegeben, ich hab's nicht. Und zwar hat jemand hat einen Afterlife Plasma Ecto bestellt bei Amazon und hab den einfach so in den Originalverpackung bekommen, ohne Umverpackung, ja, mit einem fetten Versandaufkleber drauf. Das ist natürlich die größte Kacke. Leute, bestellt nicht bei Amazon. Das ist,
ey, wirklich,
das ist gar nichts. Dann lieber noch bei Zavi.
Das
und nächstes Mal entschuldige ich mich wieder dafür,
dass ja, ich das gesagt habe. Ist schon klar. Nee, aber wir können ja jetzt noch mal ein bisschen über die einzelnen Sachen noch mal reden. Also, Ecto 1, also bei mir war ja auch, wie gesagt, so initial der Gedanke, okay, cool, hätte ich nicht gedacht so. grundsätzlich vorab, bevor ich gleich hier verbal erschossen werde in den Kommentaren, ich freue mich für alle, die daran Freude haben und die das bestellt haben. Für euch ist das super geil. Und ich finde es übrigens auch total cool, dass Hasbro anscheinend wirklich eine Firma ist, die wirklich auf Wünsche reagiert. Ich meine, das Teil ist ja so oft gewünscht worden. Mm. Und das finde ich dann wiederum spannend. Also das war jetzt nicht das, wo ich jetzt gedacht hätte, dass es irgendwie naheliegend, dass das als nächstes kommt. Aber deswegen, also fette Props an Hasbro. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich habe es mir nicht bestellt. Auch die beiden Geisterfiguren nicht. Hat für mich aber auch den Grund, dass also bei diesen ersten beiden Wave-Sets, ne, also die Ghostbusters und eben die beiden Geister, also Slimer oder Vielfraßgeist und Marshmallow-Mann, das war bei mir noch irgendwie, weil das halt so eng mit dieser Erinnerung verknüpft ist, waren ja auch die ersten Figuren, die wir zu Hause gehabt haben. Ja. Und da war für mich auch irgendwie die Hemmschwelle dann, also da war keine da, sozusagen. Die wollte ich dann haben, einfach noch mal diesen Moment zu haben, das aus der Verpackung nehmen zu können und so. Das war halt ein geiles Gefühl. Ich muss bei mir aber auch sagen, es war halt nicht mehr das gleiche Gefühl, was ich damals hatte. Weil ich das natürlich schon, irgendwo bin ich immer noch Kind in vielen Sachen und kann mich total naiv begeistern für Dinge. Aber da war halt schon irgendwie so, das war halt nicht mehr die gleiche Magie wie früher. Es war schon magisch irgendwo, aber es war nicht mehr das Gleiche. Für mich zumindest. Also ich kann halt nur aus meiner Sicht urteilen. Mhm. Und deswegen habe ich halt jetzt bei diesen neuen Sachen, die jetzt kommen, oder diesen neuen Re-Releases, einfach nicht mehr den Drang, mir das zu bestellen. Zum einen finde ich es auch wahnsinnig teuer für das, was es ist. Und bei dem Ecto muss ich auch echt sagen, ich habe den früher geliebt. Ich habe den ja damals, als ich ganz klein war, zu Weihnachten bekommen. Und ich habe mir den so sehr gewünscht. Und meine Eltern haben immer, das war auch so fies, die haben immer gesagt, nee, den kriegst du nicht, der ist ja viel zu groß. Und wohin denn damit und so? Und du hast ja schon die ganzen Figuren, was willst du denn noch mit dem Auto? Und haben mich echt immer so getrollt, weißt du? Und ich habe halt als Kind einfach nicht mehr dran geglaubt, dass ich den kriege. Und dann habe ich irgendwie so, das war für mich als Kind, wäre so eine riesen Verpackung, so mit Geschenkpapier drumherum. Dann habe ich das ausgepackt und dachte mir, ich werde nicht mehr. Ich bin fast gestorben vor Freude, als ich diesen Ecto bekommen habe.
Mega.
Und das war so geil. Und weiß ich, also da hängen so viele positive Erinnerungen dran und so an diesen Wagen. Aber ich finde den heute einfach nicht mehr cool. Das ist es leider.
Was völlig legitim ist, ich meine, man muss ja dazu sagen, die Zeit, in dem der rausgekommen ist, war ja der einzige Ecto, den es gab. Eben. Da gab es ja nicht, wir waren ja Kinder. Es gab keine Modelle für Erwachsene. Ja. Es gab nicht irgendwie ich meine, man muss ja auch gar nicht zu den Megatoren Modellen übergehen. Ich meine, der Playmobil Ecto sieht eher aus wie der Wagen. Der Afterlife Ecto sieht eher aus wie der Wagen. Und es ist alles auch nicht unwesentlich teurer. Also Playmobil Ectos ist sogar günstiger.
Ja, stimmt. Ja.
Natürlich ist immer die Frage, ich finde das auch eine große Ironie. Ich glaube, diejenigen, die, ich zähle mich ja auch dazu, die am meisten drauf abgehen, sind die, die den eh schon zu Hause haben. Und trotzdem, ich habe so viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, ich hole mir den dreimal. Einmal verpackt, einmal zum Auspacken und einmal stelle ich mir noch so ein Stickersheet für Ecto 1A.
Okay.
Ich meine, muss jeder für sich. Ich kann mich noch dran erinnern, damals, als ich da irgendwie, bei mir war das ja nicht, meine Eltern haben immer, also meine Mama hat immer mit mir gestänkert, wenn ich Geld für sowas ausgegeben habe. Weil ich war ja damals auch schon so an der Schwelle zum, die haben dann immer gedacht, naja, der interessiert sich dann 3 Monate später eh nicht mehr dafür, da interessiert er sich für Mädchen. Was ein Quatsch, was für ein naiver Unsinn, ja, die kannten mich überhaupt nicht. Ich war ein bisschen mit dem eigenen Kind auseinandersetzen, ja. Natürlich habe ich mich für Frauen interessiert, aber doch nicht unter 25. Also Leute, nein, Quatsch, war doch ein bisschen früher, aber egal. Aber ich weiß halt noch, dass ich den sah bei uns im Kaufhaus Braun. Gruß an das Kaufhaus Braun. Ich hoffe, euch geht's bald besser. Und dann gab's den da für 69 Euro. Und ich hatte so vielleicht 72, nee, nicht Euro, 69 Mark. Und ich hatte vielleicht 72 Mark Taschengeld. Und ich habe gedacht, boah, okay, das setzt mich so quasi auf Null zurück, wenn ich das mache. Also was habe ich gemacht? Ich bin sofort nach Hause geradelt, habe mein Geld zusammengekramt, wie man das so als Kind gemacht hat irgendwie. Dann auch noch mit irre vielen Münzen und so. Und dann bin ich da hingefahren und habe dann irgendwie das Auto weiß ich noch, den Karton dann auf meinem Fahrradgepäckträger gehabt und bin nach Hause gefahren und hab den irgendwie nach Hause geschummelt. Und ja, keine Ahnung. Ich kam mir dann unglaublich clever vor, weil meine Eltern haben das ja nicht mitbekommen. Und Jahre später sagt meine Mutter zu mir, ja, naja, also die Packung lag da offen im Kinderzimmer. Also das war schon irgendwie
ein bisschen auffällig.
War schon ein bisschen auffällig, ja. Die Packung habe ich immer noch. Ist irgendwo im Keller. Und auf der Packung, auf dem Nummernschild, da ist ja diese Illustration drauf, wie die da irgendwie mit Fahren und Geister jagen. Da ist das Nummernschild. Auf dem Nummernschild, auf der Packung, habe ich mit Kuli draufgeschrieben, Turtle Busters. Weil ich dann irgendwo sauer war, dass die Turtles die Ghostbusters abgelöst haben, in der Gunst meiner Freunde. Turtle Busters. Das weiß ich. Aber daran kann ich erkennen, das ist noch ein Original von mir. Ja.
Sehr schön.
Ja, keine Ahnung. Also, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, den werde ich nicht original verpackt lassen. Wenn der so verpackt ist wie der alte, das war nämlich so schön bei vielen Boxen, die konnte man so auspacken, ohne dass man viel kaputt macht. Also, im Grunde genommen kann man das dann auch alles wieder einpacken. Mhm. Also, ich will den auf jeden Fall mal auspacken und mit dem alten vergleichen und wie das Plastik irgendwie anders ist oder was gleich ist, was anders ist. Da mache ich auch ein Video dann.
Ich bin gespannt.
Ja. Ich auch. Ich meine, das Video wird Old News sein für alle, die das dann gucken, weil ich meine Lieferung ja von Zavi bekomme und
ey, ja. wie oft man den Namen Zavi eigentlich im Podcast erwähnen kann.
Das ist wirklich wahr. Nein, aber guck, ich warte auf meinen Ghost Popper, der für Ende April angekündigt ist jetzt mittlerweile. Und die ganzen Review-Videos von Geek Dead Live und Schlag mich tot und die sind alle schon irgendwie anderthalb Monate alt, wenn nicht älter. Ja, wenn ich dann irgendwann komme mit so einem Review-Video, denken die sich auch, naja, komm, jetzt brauchst du auch nicht mehr, aber ist ja egal, macht man ja auch für sich.
Ist ja egal.
Ja, also, ich habe mir nur einbestellt, für mich kein nochmal in OVP oder in für Ecto 1A. Fand ich als Kind geil, die Idee mit dem Ecto 1A, aber als Erwachsener fand ich sie dann sehr lazy. Einfach andere Aufkleber noch drauf. Mhm. Aber
ja, fand ich auch nicht so kreativ.
Weiß ich nicht. Gut. So, und dann haben wir noch einmal den Donnerbalken, den Fahrenden.
Den fand ich früher immer total witzig. Inzwischen weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ein bisschen grenzwertig.
Ich finde das geil. Das einzige Actionfigur einer Toilette. Das keine Ahnung. Ja, die habe ich ja so. Das war so, also die Toilette hätte ich wahrscheinlich auch ausgelassen. Das war dann so, naja, jetzt kannst du auch noch mitnehmen. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, ne? Und den anderen wollte ich ja eh haben, den Stielaugengeist. Da fand ich es ein bisschen schade tatsächlich, dass das Auge wesentlich größer ist. Also da sehe ich Unterschiede.
Ja, stimmt.
Wobei ich da mittlerweile auch mitbekommen habe, erst habe ich mitbekommen, das ist aus wegen irgendwelchen Safety Vorgaben. Das hat sich ja irgendwie geändert in den USA. Mittlerweile weiß ich auch, welche es sein sollen. Nämlich, das hat jetzt eine Größe, die ein kleines Kind auf keinen Fall verschlucken kann. Dieses Auge.
Okay. Ist auch schwierig, weil man muss ja den Faden durchbeißen.
Ja, aber der kann sich ja lösen, wenn man dran zieht und so. Und keine Ahnung.
Ich habe da früher gezogen wie blöde. Ne? Ich habe das nie kaputt bekommen. Ich verstehe es.
Warum hast du da gezogen wie blöde?
Weil ich mit dem Ding gespielt habe. Und ich wollte wirklich immer das Auge irgendwie lose kriegen, weil ich das immer als Kind doof fand, dass das in so einem Faden dran ist. Ich wollte, dass das ganz weit fliegt. Und deswegen habe ich da mal dran drehen. Ich habe es nie abbekommen.
Aber das war bestimmt damals auch schon so aus Sicherheitsgründen das da festgemacht. Ja, aber
wahrscheinlich.
Ja, also naja, den finde ich auf jeden Fall. Das ist auch so für mich ein Highlight. Es hat mich gewundert. Also ich hab mittlerweile auch ein Bild von der Verpackung gesehen und der liegt ja irgendwie so bäuchlings auf der Karte. Das heißt, man kann drauf gucken und das Dämonengesicht immer noch drauf. Ja, jawohl.
Ja, ich wüsste auch nicht, warum das nicht drauf sein sollte.
Kannst du doch nicht auf Spielzeug machen, ein Dämonengesicht.
Ja, aber
auf diese Dämonen-Action-Figur.
Auf einen Geist, ein Geistergesicht drauf machen. Das geht ja natürlich gar nicht. Nee, keine Ahnung. Also habe ich auch nicht verstanden, warum die Leute sich da gewundert haben, ob das denn wirklich da drauf ist. Naja.
Es ist wirklich Leute, die Dämon, die Definition von Dämon ist böser Geist. Das heißt, wenn ihr eine Geister-Action-Figur anbietet und ihr macht ein Dämonengesicht auf den Rücken, das ist okay.
Das ist okay.
Wenn ihr das eurem Kind gebt, ist sowieso schon alles verloren, ja?
Ich bin so froh, ich hab unserem Fünfjährigen habe ich gerade eine Dämonenfigur gekauft, aber ich habe auf den Rücken geguckt, ist kein Dämonengesicht drauf. Boah, der wird kein Okkultist, das ist schön.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und du hast bei der Toilette, ist dir aufgefallen, die ist ein bisschen höher. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ist ein bisschen höher ich hatte, als die alte. Na, es gab irgendwo, ich weiß nicht, ob es jemand bei Facebook gepostet hat, in irgendeiner amerikanischen Fangruppe oder so. Da gab es einen Vergleich und ich bin mir relativ sicher, dass diese Rädchen unten, dass die das Klo so ein bisschen höher kommen lassen. Also es sieht aus, als wenn das ein bisschen mehr über dem Boden schwebt. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil es ja wirklich dann ein bisschen diesen Charakter hat, so dieses Klo einfach so über den Boden schweben. Das finde ich ja schon fast wieder lustig. Ja, keine Ahnung. Ich find's ja cool irgendwie. Also bei dem Stielaugengeist muss ich sagen, den fand ich irgendwie, jetzt wo ich diese Vergleichsbilder gesehen habe, den fand ich früher irgendwie besser, weil das war irgendwie stimmiger im Gesamtbild. Also das Auge, dass das jetzt größer geworden ist, weiß ich nicht. Also da sind so ein paar kleine Details dabei, aber da werden wir dann ja noch mal drauf eingehen, wenn du es dann hast, das Zeug, und wenn man da mal so eine...
Das erscheint dann, ja, Tavi schickt das raus, wenn der Kido-Film kommt. Stehst du? Also nie.
Nie, ja. Ja, das, wenn der Film dann auf HBO Max läuft oder auf Netflix.
Ach Gott. Gut, ja. Naja, ich bin da nicht so, Ich nehme das.
Ich hab mein Geld schon verplant, weil ich mehr Erwachsenenspielzeug bestellt habe.
Ist ja auch völlig richtig.
Der gute Uwe baut ja immer noch an meinem Protonenpack.
An deinem Protonenstrahler.
Entschuldigung, ja. Der baut da noch dran. Ich habe ja vorhin erst wieder ein neues Update bekommen und ich bin so hin und weg jetzt schon. Das wird geil. Deswegen ist, also alles, was jetzt an Merch kommt, das muss leider an mir vorbeigehen. Aber das ist es wert, glaube ich.
Aber ich glaube, du hast ja jetzt auch einen ganz guten Zeitpunkt ausgesucht, weil im Moment wird halt, glaube ich, nichts ganz aufregend Neues rauskommen. Das sparen die sich alles.
Ja, ich glaube auch, das wird jetzt alles näher, also wenn dann tatsächlich der Filmtermin, da, also wenn das dabei bleibt, dass der im November läuft, dann glaube ich, wird das Zeug dann näher in dem Sommer. Ist auch gar nicht so unclever für die Merch-Welle, weil je näher das an Weihnachten so ranrückt, umso mehr wird sich das verkaufen.
Stimmt, das ist auch ein Punkt, da habe ich auch gar nicht dran gedacht.
Ja, also
hast ja recht.
Ich glaube, das ist gar nicht so doof gewählt, also Das könnte merchmäßig richtig reinhauen.
Ja, stimmt. Das halt ja auch danach, wenn das im November dann ins Kino kommt und dann ist die, ja, stimmt.
Ich find's gar nicht so doof. Also es wäre zwar echt ein Sommerfilm, wie du schon gesagt hast, aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Zumal so generell mit Geistern und so weiter, das finde ich eigentlich in so einer kalten, düsteren Jahreszeit einfach cool. Also
du meinst, das passt besser zum Ghostbusters-Wetter?
Das passt besser zum Ghostbusters-Wetter. Grüße, liebe Grüße an Robert. Das Ghostbusters-Wetter hat auch sprachlichen Einzug im Hause Hoffmann gehalten.
Okay. Ja, ich war ja immer ein glühender Verfechter vom Sommerstart, weil das irgendwie so, wir haben ja eine ganze Sendung auch mal drüber gemacht. Aber mittlerweile ist man auch so ausgezehrt und so entwöhnt. Ich nehme auch den Novemberstart.
Ja.
Das ist in Ordnung. Dann schwitze ich wenigstens meine Uniform nicht. Dann friere ich.
Richtig. Auch schön. Ja.
Gut.
Die nächste News. Wir haben ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, weil das immer mal wieder so angekündigt, angeteasert worden ist. Und ich glaube, das ist schon vorletztes Jahr oder so, glaube ich, schon mal angekündigt worden von IDW Games und Panda Creations, heißen die Panda Creations?
I don't know.
Ist auch wurscht. Ich guck gerade mal auf die Verpackung. Was steht denn da? Panda Cult.
Ja.
Haben wir ein Brettspiel mit einem Ghostbusters und Man in Black Crossover-Thema gemacht. Das Ectoterrestrial Invasion heißt. Und da gab es ja lange zu nichts Neues. Es gab immer mal wieder bei Facebook so ein paar Bilder von diesen, von den Figürchen, die so als 3D-Modelle gezeigt wurden. Die fand ich ganz cool. Ist ja wieder so ein bisschen dieses Chibi-Design, ne? Also kleiner Körper, großer Kopf, große Kulleraugen, ne? Aber ich fand es irgendwo cool. Und jetzt kann man das Spiel vorbestellen. Ich habe auch mal geguckt, es gibt schon ein paar US-Shops, die das auch anbieten. Und ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, weil ich das Crossover naheliegend finde. Und ich mir dachte, da kann man was Cooles draus machen. Das Konzept finde ich auch immer noch geil. Aber es hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen? Also erst war ich recht euphorisch, als ich gesehen habe, boah, was da Material dabei ist, ist ja der Wahnsinn. Da habe ich einen Preis gesehen, $129 oder 149 oder so. Und dachte mir, boah, aber hey, was da alles dabei ist. Und dann habe ich es ein bisschen sacken lassen. Dann habe ich gedacht, boah, was ist denn das für ein Preis?
Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ein wenig direkter, ein wenig schneller.
Das stimmt, ja. Ja, du warst ja, glaube ich, von vornherein nicht so angetan von diesem Crossover-Konzept hier mit den
MIB. Nein, ich bin mit Crossovern fertig. Ich möchte das nicht. Also ich hätte natürlich im Rahmen eines Spieles, das kann natürlich trotzdem Spaß machen, warum soll man sich da nicht hinsetzen und ein bisschen, braucht man das ja nicht so verkrampft sehen, aber nicht für den Preis.
Ist es echt hart. Also das ist ja das, was man jetzt vorbestellen kann, ist ja noch irgendwie so eine Back-Exklusiv-Version, also für diejenigen, die es unterstützen, quasi eine Bäcker-Exklusiv-Version. Also nicht
eine Bäcker-Exklusiv.
Also nicht hier der Brötchenbäcker, sondern der Unterstützer quasi. Was mich wundert, weil es gab ja nicht mal eine Kickstarter-Kampagne oder so. Also es ist ja jetzt direkt in Shops gelandet. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber also es wirkt auf mich wie sehr viel Material, aber wenn man sieht, dass eigentlich gar nicht so viele Figürchen dabei sind und das dann irgendwie so fast den 2- bis 3-fachen Preis von der Retail-Version von Ghostbusters The Board Game kostet, dann finde ich es echt heavy. Und ich weiß nicht, ob du dir dieses Gameplay-Video angeguckt hast, was auf der Seite verlinkt war.
10 Minuten oder so.
Aber du hast es gesehen, oder?
Ich habe die ersten paar Minuten gesehen, ne?
Also bei dem Gameplay hat mich echt irritiert, dass das sehr zerrissen wirkt. Also ich habe auch heute mal ein bisschen herumgelesen. Jetzt haben ja so diverse Ghostbusters-News-Seiten das auch gepostet. Und ich habe mal die Kommentare durchgelesen, weil ich neugierig war, wie die Leute denken. Und spannenderweise war da sehr viel negatives Feedback dabei, weil viele auch gesagt haben, auch mein Gedanke, das Gameplay wirkt völlig chaotisch. Das wirkt so, als hätte man so viel Ideen gehabt, was man alles machen könnte und das auch einfach alles reingeworfen. Also es wirkt wahnsinnig durcheinander. Und was ich auch spannend fand, jemand hat geschrieben, dieses Gameplay-Video wirkt fast schon wie eine Parodie auf dieses Spiel. Also das wirkt ja fast schon so, als würde es sich darüber lustig machen, dass da so viel passiert und dass das 1000 Sachen sind und Mechaniken, die man da beachten muss. Also da muss ich echt sagen, im Nachgang, ja, als ich mir das Video dann nochmal angeguckt habe, das stimmt wirklich. Es wirkt wirklich so, als wenn das eigentlich das Spiel durch den Kakao zieht. Also es ist schon Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich gut verkauft. Weil wenn das wirklich bei dem Preis bleibt und es da nicht irgendwie eine Retail-Version gibt, die abgespeckt sein soll, wobei ich mich dann frage, wie abgespeckt soll es dann sein? Weil du kannst da eigentlich nichts weglassen von dem, was dabei ist, ne? Also ich bin da nicht überzeugt von, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht. Also bei mir hat es ja noch ganz andere Gründe. Also ich komme selten zum Spielen und ich habe noch ganz viele Runden Ghostbusters The Board Game vor mir. Und wenn ich nicht Ghostbusters The Board Game spiele, dann kann ich dein Spiel spielen. Das steht ja auch
das
an.
Das geht übrigens das auch, muss auch, ja auch total mal, schnell, ja.
Das muss ja auch mal, ja, das kann man auch mal zwischendurch spielen. Das muss ja auch mal physikalisch gespielt, auch wenn es dann halt digital zur Verfügung steht. Aber für irgendwas hat man es ja, ja, zum Anfassen. Ich habe Ghostbusters Blackout, hieß es, gell? Blackout habe ich noch. Also, und dann habe ich noch ein paar andere Spiele. Also, genug. Also, ich muss da jetzt nicht dann noch mal $125 oder $140 noch mal ausgeben für ein Spiel, das ich gar nicht spielen will. Ja, keine Ahnung, es ist schon irgendwie sehr aufwendig und so, aber du hast halt diese paar Plastikfigürchen, die cool aussehen, aber der Rest ist halt einfach nur alles Pappe. Und das ist ein Unterschied, ob sich da einer hinstellt als Fan und dann ein aufwendiges Spiel selber kreiert, so wie du das machst. Du hast dann eine absolute Kleinstauflage, lässt du dann irgendwas produzieren, was dann zwangsläufig teurer sein muss.
90 Euro.
Oder du hast aber,
bitte? 90 Euro, das sei nochmal gesagt. Also wenn man eine physische Version von Ghostbusters Beyond von mir haben möchte, dann das sind die reinen Selbstkosten, die ich habe. 90 Euro.
Ja, Leute, ihr müsst euch, wenn ihr euch jetzt alle, die sich sagen, boah, was, 90 Euro, muss man sich halt mal irgendwie vergegenwärtigen. Da sitzt einer, in dem Fall der Danny, ja, der macht sich dann monatelang Gedanken, entwirft das alles, entwirft ein Regelwerk und designt das alles und ist da voll leidenschaftlich dabei. Und wenn man sich das dann halt irgendwie mal das in die Produktion gibt, bei einer Druckerei oder, das ist ja nicht unbedingt nur eine Druckerei, oder, die da die Würfel machen, also je nachdem, also bei einer Firma in Auftrag gibt, das kostet ja alles ganz, ganz viel Geld, weil es ist ja nicht so, dass du da einfach mal 20.000 Spiele bestellen kannst. Das ist ja, dementsprechend teuer ist das halt auch. Und dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn hier, wie in dem Fall, ist es eine große Firma, und die will für, keine Ahnung, 130, 150 Dollar von mir haben für die paar Pappkärtchen. Nee, das möchte ich nicht.
Ich find's auch, da ist so viel unnötiges Zeug dabei, wo man sich, also da habe ich mich auch mit dem Toni Erb, liebe Grüße an der Stelle, der ja mein Ghostbusters Hallo. Beyond in digitale Form bringt, gerade für den Tabletop-Simulator, der ja auch selber Spiele hobbymäßig entwickelt und so. Und da fällt einem halt schon auf, wenn man selber Spiele schon gebaut hat, sich ausgedacht hat und so, da ist viel Zeug dabei, wo man sich denkt, das sind so Sachen, die hat man, das sind so Ideen, also erste Schritte. Und eigentlich müsste man irgendwann merken, dass man das so ein bisschen wegrationalisiert oder so ein bisschen runterkürzt und verändert und vereinfacht, ne? Und ich habe so das Gefühl, dass da nicht wirklich Zeit investiert worden ist, sondern dass man das alles drin gelassen hat. So zum Beispiel, also um das so ein bisschen konkreter zu gestalten. Es ist hier so, wenn man Geister oder beziehungsweise es sind ja Mischungen aus Geistern und Aliens, wenn man die angreifen möchte, brauchst du halt Equipment, ne? Das kriegt man halt im Laufe des Spiels oder hat halt Start-Equipment. Und du hast Battery Power. Und das sind halt alles so einzelne kleine Batterien aus Pappe, die du auf deine Charakterkarte legst, die du immer mal wieder wegnehmen musst, weil du ja immer bestimmte.
Ja.
Und das ist halt völlig unnötig, weil es hätte halt auch gereicht, einfach so einen Counter zu nehmen, den man auf so einer Leiste verschiebt. Genau. Oder einen Würfel, der das anzeigt oder wie auch immer. Also man hätte das einfach vereinfachen können. Und das sind so Dinge, das wirkt halt so, als hätte man das einfach durchgewunken und hätte da nicht wirklich viel Zeit investiert, sondern hätte einfach mehr Zeit auf die Figuren irgendwie verwendet, weil die sehen halt wirklich quasi geil aus.
Wie so ein du meinst jetzt so ein Plastikclip wie beim Board-Game,
ja, oder es hätte auch einfach nur ein Batterie-Papp-Dingens sein können, das man halt entsprechend schiebt. Man sieht dann ja so, ne, an welcher Stelle das ist. Es sind alles so Punkte, wo ich denke, unnötig viel Material.
Ja, und je mehr von dem Kleinzeug du halt hast, umso höher das Risiko, dass da auch Sachen mal verloren gehen.
Ja, eben. Und was das alles an Zeit stiehlt, das aufzubauen und so. Also ich weiß, inzwischen ist das, aber das ist eh ein Kritikpunkt von mir, so an vielen modernen Brettspielen. Ich weiß, viele kaufen das halt, wenn da so 1000 Miniaturen dabei sind, die bemalen die gerne und so, ne, das finde ich auch cool. Aber für mich ist das einfach zu viel, weil ich habe inzwischen das Gefühl so, Brettspiele sind dann nur noch für Sammler gedacht, die sich einfach so fette Kisten ins Regal stellen und dann einfach zigtausend Miniaturen haben und so. Weiß ich nicht. Inzwischen wirkt das so, als wenn alles, was man machen kann in einem Brettspiel, wird einfach reingeballert. So. Finde ich super schade. Weil Spiele können so simpel sein und trotzdem wahnsinnig cool sein.
Ja, das, was du sagst, mit für Sammler gemacht, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das ist bei allen Hobbys, die so mit einem Mist gewachsen sind, oder bei vielen, das ist dann irgendwie so pervertiert. Das ist an dem ursprünglichen Sinn vorbei. Das ist dasselbe wie bei den Actionfiguren, wo du dann sagst, ja, ich brauche das alles aber original verpackt. Mhm. Und das hat überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Sinn des Produktes zu tun.
Stimmt.
Ja, ich habe ja selbst so Sachen da stehen, aber man muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen, wie, pervertiert das eigentlich alles ist. Das ist
so, ich gebe dir da vollkommen recht.
Und ich will auch nicht wissen, wie das in der Brettspielsammler-Szene ist und wo man dann, wo vielleicht dann auch Leute gibt, die sagen, ich brauche jede Version davon und tralala und spielst das vielleicht nie.
Ja.
Was hältst du von dem, ich frage mich, ob das, die Idee fand ich ganz lustig, ich frage mich, ob das in der praktischen Umsetzung funktioniert, von diesem Hauptquartierturm, der mit den Würfeln dann, weil du hast ja dann diese, also ihr könnt das ja nicht sehen. Also es ist so ein Papp-Hauptquartierturm und man schiebt an den Seiten, schiebt man so Plättchen rein, die halt die Raumschiffteile symbolisieren sollen von dem abgestürzten Raumschiff. Und dann zieht man die dann so raus und die Würfel fallen dann unten raus. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das in der praktischen Umsetzung immer so schön funktioniert.
Nee.
Der Würfel dann auch rausfällt und so.
Haben übrigens auch ganz, ganz viele geschrieben, dass das prädestiniert dafür ist, dass das versehentlich die Würfel auslöst, wenn man es eigentlich gerade gar nicht möchte oder so. Ne? Also das wird halt, also ich finde die Idee ist total cool und das ist ja auch irgendwie ein witziges Konzept so, aber auch da habe ich wieder das Gefühl, das ist nicht ausreichend getestet worden. Es sieht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich hab mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut und dafür, dass das so lange gedauert hat, bis das mal kommt und man da irgendwie so gar nichts mehr gehört hat, ne, dafür finde ich's, es wirkt halt irgendwie komplett ungetestet und ja, komm, wir haben einfach alles reingeschmissen, was ging, so, weiß ich nicht, also mich schreckt's dann doch eher ab, muss ich sagen.
Also, ich habe mir gerade bei dem Turm auch gedacht, also, wahrscheinlich wäre es erstmal besser, wenn der aus Plastik wäre, weil dieses garkelige, Pappding dann irgendwie, dann wenn du dann halt irgendwie einen Teil rausziehst, dass dann irgendwie durch die Erschütterung nicht alle Würfel runterfallen oder der Würfel fällt unten nicht aus dem Tor raus oder was auch immer. Ja. Also das fällt mir jetzt nicht schwer, da irgendwie zu sagen. Wie ist das? Du bist jetzt ein bisschen enttäuscht, hast du es dir trotzdem?
Nee. Also nein, auf gar keinen Fall für den Preis. Wenn ich das also wenn es mal wirklich so eine Retail-Version gibt, dann muss ich dann aber auch erst gucken, was haben die alles weggespart, so um das preislich irgendwie attraktiv zu gestalten. Weil es ist für mich, hat das überhaupt nicht diesen Gegenwert. Also wenn ich da $129 für bezahle, das ist einfach nicht das, was ich für den Preis erwarte. Weiß nicht, für Ghostbusters The Board Game 2, wo viel, viel mehr Material drin ist. Von der Qualität reden wir jetzt nicht, ne? Aber allein, was ich am Material an Gegenwert kriege. Und ich habe für die Retail-Version von Ghostbusters The Board Game 2 nichts bezahlt, weil ich es zum Geburtstag geschenkt bekommen habe mal. Aber das hat, glaube ich, 60, 70 Euro gekostet oder so. Und da ist einfach, ich glaube, das Doppelte oder Dreifache am Material drin. Dann finde ich es halt schon echt bitter, dass das so teuer ist.
Ja, es ist. Ja, es ist eigentlich schade, weil ich meine, die haben jetzt 2 Jahre knapp Zeit gehabt, um das Spiel irgendwie zu fein zu tunen. Und ich meine, ich glaube, wir haben auch privat mal drüber geredet und gemutmaßt, dass es vielleicht irgendwie wegen des Films aufsparen, aber das ist ja jetzt offensichtlich nicht so. Hätte man die Zeit irgendwie nutzen können, um da noch was zu machen.
Also, wie gesagt, ich werde mal gucken, also wenn das wirklich auch mal zu einem echt richtig guten Preis zu finden ist und ich werde auch mal die ganzen Reviews abwarten und so, wenn die Leute sagen, ey, das spielt sich so geil, dann würde ich es mir echt überlegen, aber momentan ist es echt leider No-Go. Aber hey, habe ich Geld gespart. Das ist ja auch was.
Ja. Habe ich auch gedacht neulich bei den Kenner-Classics und dann kam Zavi, vielen Dank.
Ich muss auch so lachen, als wenn du diese Sprachnachricht geschickt hast. Wie du es eben auch hörst. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Auf einmal waren die in meinem Warenkorb und waren bestellt.
Die Sache ist die, wenn ich sowas sehe und ich bin nicht begeistert und ich weiß nicht, ich teile den Leuten damit, ich glaube, das setzt sich aus. Und dann frage ich mich selbst schon, okay, die hören das und denken sich, ach Quatsch, Der hat das bald bestellt. Ich bin, das ist mit dem Zeug, ist das so schlimm. Die Knöpfe zurück. Ich bin also bei Zavi unterwegs und ich sehe die, zumindest drei von den Ghostbusters selbst. Winston, Ray, Peter von den Kenner Classics sind jetzt runtergesetzt auf 17,99. Ich nimmst dir die auch noch, habe ich mir kurz gedacht. Und dann habe ich es bleiben lassen.
Das ist so geil, ey. Ja, ja.
Naja, das sind die drei Figuren, die ich nicht ausgepackt habe. Ich habe ja nur einen ausgepackt, den Egon. Und den haben sie nicht gehabt. Also hätte es sich eigentlich zum Auspacken nochmal geeignet. Aber
ich find's immer wieder spannend, wie wir müssen uns auch, glaube ich, echt ein bisschen beeilen jetzt. Ne? Wir haben ja doch ein Thema der Woche. Aber ich find's immer wieder interessant, wie so Spielzeugfirmen einfach auch bei erwachsenen Menschen so die richtigen Knöpfe drücken können, einfach so. Ne? Also das, was früher bei uns als Kindern schon funktioniert hat, ne, wo man ja eigentlich sagen müsste, ja, ist klar, wenn man ein Kind ist, ne, dann funktioniert das. Aber dass das immer noch zieht, wenn man erwachsen ist, das finde ich echt interessant.
Ja, ich meine, das wird ja nicht ziehen, wenn man es früher nicht gekannt. Das ist eben, die haben früher die Querverbindung gelegt und jetzt brauchen sie nur die Knöpfe drücken. Ja?
Die Schweine.
Ist so. Ist so. Die Firma Playmates hat schon, glaube ich, jetzt zum zweiten oder dritten Mal ihre alten Turtles-Figuren aus den 80ern neu aufgelegt. Die gehen
weg wie nix, das ist Wahnsinn.
Die gehen weg wie nix und die sind wirklich furchtbar teilweise neu aufgelegt. Haben andere Farben und also.
Ja.
Sind auch nicht so, weiß ich nicht.
Aber ist die alten, das ist übrigens was, wo ich echt sage, das unterscheide ich, also da unterscheide ich stark die alten Kenner Ghostbusters Toys und die alten Turtles Figuren. Die Turtles Figuren, finde ich, sind besser gealtert. Weil die aber auch schon irgendwie mehr Details hatten und so und irgendwie.
Turtles ist ja so die erste Toyline oder die erste Boom gewesen, den ich nicht mehr so mitgenommen habe. Von daher, was ich vorhin erzählt habe, auf der Packung stand ein Turtlebusters drauf. Ich habe damals mit dem Daniel immer gespielt. Und das war dann immer so Turtles und Ghostbusters, aber es war auch so ein bisschen Versus. So, keine Ahnung. Heute bin ich ein bisschen entspannter, heute mag ich die Turtles auch nicht. Aber ich muss dir auch sagen, auch die Turtles-Toyline, die hatten einige richtig böse Ausrutscher. Zum Beispiel dieser Krüppelschredder, den sie da rausgehauen haben. Der ging gar nicht.
Schön. Früher fanden wir den auch alle immer cool, weil es war halt der einzige Schredder, den es gab, als früher. Später gab es dann noch irgendwie diesen Super-Schredder und so. Die waren natürlich alle cooler.
Ich fand, bei den Turtles gab es auch ein paar schöne. Die April war auch nicht sehr schön, die Figur. Die Turtles selbst fand ich cool. Die
waren mega immer, ja.
Die auch mit ihren aggressiven Gesichtern, die waren ja noch so ein bisschen inspired von diesen alten Comics, hatte ich immer so das Gefühl von den Gesichtern her.
Das war auch so, ja. Waren die.
Ja, und Den Splinter fand ich auch lustig. Und ich mochte bei den Turtles auch diese ganzen Playsets und Fahrzeuge. Die hatten ja auch alles Mögliche. Ja. So Pizzaschieß-Dinger und.
Den Bus, den gab's ja. Den Partybus. Dann gab's noch diesen Zeppelin, den habe ich mir auch immer gewünscht, habe den aber auch nie bekommen. Dann gab's dann auch irgendwie so einen für die Fußsoldaten oder Foot Soldiers gab's ja noch irgendwie so einen Abwasserkanalfloß und sowas, wo so komische Tentakel dran waren und so. Da gab's so geiles Zeug. Oder auch so ein Teil, das war so ein Katapult, weil bei den Turtles gab's ja auch diese Schleimbecher, diese kleinen, dieses Us.
Ja.
Und dann konntest du da auch irgendwie so Schleim reinschmeißen und konntest damit so schießen. Und das hatten wir auch früher, ey, wie wir die Teppiche versaut haben mit dem Zeug.
Das ist ja unglaublich. Das ist so 80er, 90er Jahre Toylines ging ohne Schleim nicht. Das hat man schon bei He-Man gehabt, da gab's Schleim. Und Ghostbusters natürlich Ektoplasma, bei Turtles Us, war ja alles dasselbe, aber geil. Aber bei Turtles auch hier dieses Playset, dieses Sewer Playset, das es gab, cool. Die hatten Technodrom, das man damit verbinden konnte. Ja, das war cool. Hat keinen Sinn gemacht, aber war cool. Und ich muss noch eine Lanze brechen zum Thema Turtles Playsets, der kleine Ausflug soll mir gestattet sein. Es gab diese neue Turtles-Serie 2012, diese computeranimierte. Ja. Jetzt nicht Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, sondern diese Computerserie. Und dazu gab es auch ein Playset, also so ein
Sewer-Abwasser-Playset.
Und das ist über einen Meter riesig, groß. Ja. Meter 20, riesig, mega geiles Playset. Absolut. Da hätten wir damals auch irgendwie.
Absolut.
Das Super geil. Ja. Sogar noch, finde ich noch geiler als ja, das alte.
Das ich finde eh gab. diese Toyline zu dieser 2012er Serie, die ist auch fantastisch. Mhm. Die sehen ja. so geil ja. aus, diese Figuren. Also als ja. ich die mal im Laden hab hängen sehen, das war ja dann zu einer Zeit, wo ich noch nicht so wieder Figuren gekauft habe oder so. Ey, habe ich echt überlegt, ne? Die fand ich so cool. Und das war auch echt geil, mal wieder richtig gute Turtles-Figuren irgendwo in einem Laden zu sehen. Das, ja, die waren richtig ja. klasse. Also.
Ich will nichts vorwegnehmen, lass mal ja, das ja. Thema wechseln.
Aber was ist mit den kinetischen Tests?
Was ist mit den kinetischen Tests? Wollen wir noch ganz schnell sagen, was für neue Folgen bei YouTube gibt und dann zum Thema genau. der Woche kommen?
Timo, ich übergebe an Sie.
Okay, also, der offizielle Ghostbusters-Kanal bei YouTube hat sein Release ein bisschen durcheinander gebracht, weil die Amis hatten ja gerade den St. Patrick's Day. Und in beiden Serien, Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters, gibt es entsprechend thematische Folgen. Und die haben jetzt eigentlich gar nicht so zu der Reihenfolge gepasst, aber die haben sie jetzt einfach mal rausgegeben. Das ist einmal auf den Hund gekommen. Das ist der deutsche Titel bei Real Ghostbusters. Und
also im Original heißt die Folge von den Extreme Ghostbusters The Luck of the Irish.
The Luck of the Irish.
Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, oh. wie die im Deutschen hieß, ehrlich gesagt.
Im Deutschen weiß ich es jetzt auch nicht. Bestimmt der Troll kommt oder so. Ich weiß. The Luck of the Irish. Okay. Auf jeden Fall, diese beiden Folgen, ich muss dazu sagen, aus beiden Serien sind das nicht so meine Lieblingsfolgen. Ich finde die nicht so doll. Aber.
Also bei der Real Ghostbusters-Folge bin ich dabei, aber die Extreme Ghostbusters Folge, die fand ich immer ganz cool. Nicht die beste, aber die fand ich immer ganz unterhaltsam.
Ich fand, das war so bei Extreme Ghostbusters, die haben irgendwie so alles aus Horrorkultur verwuselt. Ich dachte, es gibt ja diese Horrorserie, Leprechaun. Ja.
Stimmt, ja.
Und ich dachte, okay, jetzt nehmen sie halt ja. den. Sie hatten auch irgendwann mal einen Freddy Krueger-Verschnitt, der dann für so Albträume
ja,
wahr gemacht
hat. Ja, stimmt,
das ging
so ein bisschen in die Richtung, ja.
Keine Ahnung, aber ich habe die Folge heute beim Abendessen geguckt. Ist ganz witzig. Ist ganz witzig, dieser Handlungsstrang mit Garrett, der meint, er hätte irgendwie eine Pechsträhne ja. und alles ja. geht schief, bis ihm dann irgendein Grapefruitsaft oder irgendwie gibt und sagt, das ist ein Elixier, das hilft dir. Und seitdem, danach hat er dann kein Pech mehr. Ist ganz witzig.
Ist ganz lustig. Kann man mal gucken, gell?
Kann man mal. Ja. Gut, dann, wenn ihr das hört, also für uns jetzt noch nicht, aber wenn ihr das hört, sind noch zwei weitere Folgen aus den Serien, diesmal in der korrekten Reihenfolge dann veröffentlicht. Das ist einmal Extreme Ghostbusters Casting the Runes.
Fantastische Folge.
Fantastische Folge, die ist ja auch sehr beliebt, die ist ja auch geremaked worden später. machen wir dazu mal eine Episode? Nee, machen wir nicht. Egal. Wer jetzt weiß, von was ich rede, der schreibt mir bitte mal. Das interessiert mich. Egal. Ich fand Casting the Runes immer cool. Die ist so geradlinig ja. und ich mochte diesen Ziegendämon und ja.
Der Bote des Kalil.
War irgendwie eine lustige Fun-Folge, aber ich bin sowieso auch so ein ich feiere immer, wenn es so Runensteine und so gibt. Das war ja auch der deutsche Titel, da hieß ja die Runensteine des Todes.
Der Fluch der Runen oder so? Ich weiß es gar nicht.
Ja, irgendwie so. Ach, keine Gott, Ahnung. Furchtbar. Ich habe Extreme Ghostbusters auch nur noch in Englisch geguckt. Deswegen ja. verzeiht mir. Da sind nur noch ein paar deutsche Titel hängen geblieben. Also die finde ich cool. Die ist raus. Die könnt ihr gucken. Und bei den Real Ghostbusters kommt noch Mr. Sandman, Dream Here, Dream.
Auch eine geile Folge.
Die finde ich auch mega geil. Also Sandmann ist auch, finde ich, einen coolen Gegner. Also wir wollen es jetzt kurz ja. halten. Guckt, ich habe einen kleinen Artikel drüber geschrieben.
Du hast einen kleinen Artikel geschrieben? Alles.
Ich habe so. Einen kleinen Artikel drüber geschrieben. Da steht drin, warum ich die Folge cool finde. Aber ist halt wunderbar.
Wunderbar.
Macht die Serie alles richtig, was späte Staffeln falsch machen.
Ja.
Gut.
Jawohl. Dann schließen wir die News ab für heute.
Richtig.
Und kommen jetzt zum Thema der Woche, das wir ganz schnell abhandeln, weil es schon spät ist. Nein, Quatsch. Dann würde ich sagen, bevor wir ins Thema der Woche gehen, hört ihr jetzt erstmal ein bisschen Werbung.
Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas.
Da, der dicke Marshmallow-Geist.
Könnt ihr ihn schnappen?
Ja, wir haben ihn.
Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
Race Occultix. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Da sind wir im Thema der Woche mal wieder in unserer kleinen okkulten Buchecke.
Ja. Und beide unsere Comicbücher in der Hand.
Wir nähern uns langsam dem Finale der Ongoing Series, der
richtig
sogenannten.
Richtig.
Denn die ging ja quasi nur bis Band 8 und 9. Und jetzt sind wir bei Band 7, Happy Horror Days.
Ja. Ein für mich ein kleines Highlight wieder, weil ich diese kleinen Einzelgeschichten, diese vier, die eigentlich eine große ergeben, mag.
Absolut.
Ja. Wobei eher die erste Geschichte so ein bisschen noch auch so standalone ist, oder?
Ja, schon. Also das verbindende Element ist ja, dass das alles so mehr oder weniger an Feiertagen stattfindet, beziehungsweise so ein bisschen den Bogen spannt, so der kalten Jahreszeit, der düsteren Jahreszeit von der Devil's Night, also ne, im, was ist der 29.
Das ist die Nacht vor Halloween,
glaube ich, ne? Ja. Ist also der 29. und 30. Oktober wird da geschildert in der ersten Geschichte.
Ja. Das hat sich gar nicht hier so rübergerettet. Halloween schon, ist ja, aber Devil's Night gar nicht mal. Was ist los, Industrie?
Man weiß es
nicht. Geht euch Geld.
Kommt vielleicht noch.
Ja. Ja, also wie gesagt, das sind in so einem Paperback sind immer so vier Comic-Heftchen. Und dementsprechend besprechen wir jetzt diese vier Geschichten nach und nach. Und das ergibt dann ein großes. Ja. Danny, um was geht's eigentlich in der ersten Geschichte?
In der ersten Geschichte, also die geht im Prinzip mit so einem kleinen Blick in die Geschichte zurück, in die Vergangenheit zurück, wo wir einen ausgebufften Typen sehen, der anscheinend den Teufel ausgetrickst hat.
Das ist ja auch eine bekannte Legende.
Ja,
ich kenne das als Jack-O-Lantern.
Genau,
ich
nicht, ja.
Ich glaube, da gibt es gar keine deutsche Begrifflichkeit für.
Nee. Also im Prinzip jemand, der den Teufel ausgetrickst hat, als er stirbt, wird er nicht in den Himmel gelassen, weil er halt einfach ein Leben in Sünde geführt hat. Und weil er den Teufel ausgetrickst hat, wird er nicht in die Hölle gelassen, sondern er bekommt nur eine Laterne mit, also quasi ein Kürbiskopf, der brennt für immer, der ihm den Weg weisen soll und er soll für immer durch die Welt wandern, ziellos.
Ja.
Ohne Platz, wo er Ruhe finden kann.
Ja.
Genau. Ja, dann geht's im Prinzip mit einem ersten Bust los. Finde ich übrigens sehr, sehr schön mit dem Pferd.
Ja. Also, genau. Also, das ist wieder so ähnlich wie in dem Band oder zwei Bände vorher, ich weiß nicht genau. Als Peter mit Kylie diese Geistereisenbahn.
Das war im letzten Band.
Ja. Und hier sind ja auch wieder die beiden unterwegs. Finde ich sehr cool.
Ja.
Und diesmal wollen sie so einen Pferdegeist fangen, der eigentlich mehr oder weniger nur aus Kopf besteht.
Der Körper ist jedenfalls sehr, sehr klein und unten am Kopf angebracht. Sieht so geil aus. Und das Pferd kotzt die ganze Zeit.
Darf ich mal sagen, wie geil ich die Dynamik zwischen den beiden finde?
Ja, ich bitte darum.
Ich finde die Dynamik zwischen den beiden richtig geil.
Cool.
Weil sie ist ja er natürlich der ausgebuffte Bill Murray, ja, und sie sollte man meinen, so, sie ist ja so in ihren frühen 20ern, das wird auch später nochmal so explizit angedeutet, dass das so wohl ihr Alter im Comic ist. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, lässt sich das Butter nicht vom Brot nehmen.
Ja.
Also die ist schon genauso schlagfertig wie er. Ich mag das total.
Ich finde das auch super, weil die hauen sich ja auch gegenseitig echt die Sprüche um die Ohren, also das finde ich super. Also von den beiden würde ich gern noch mehr sehen und ich finde es schade. Ich habe das Gefühl, dass das später nicht mehr so gemacht wurde. Da hat man sich, glaube ich, mehr so auf die bewährten Konstellationen verlassen und Das haben wir auch schon, glaube ich, im Zuge des letzten Bands gesagt. Ich glaube, du warst da ja auch so ein bisschen auf meiner Seite. Es ist halt immer spannend, wenn mal so ungewöhnliche Figurenkonstellationen mal gewählt werden. Und das finde ich immer spannend. Und das wird leider später immer weniger gemacht. Ich meine, bei diesen Crossovers, da hast du halt eh immer irgendwelche komischen Aufeinandertreffen. Aber das hat irgendwie nie so die gleiche Energie gehabt. So.
Aber was ich auch schön finde, ist halt, wenn hier so kleine, frische Konstellationen dann über verschiedene Hefte dann halt so ihre Dynamik auch entwickeln. Ja. Erstmal sind es frische Dynamiken und dann entwickeln die sich auch.
Genau.
Ich finde das schön, wie die halt wirklich hier teilweise, obwohl sie ja wirklich diesen, also sie ist ja quasi relativ frisch, aber ja, das ist irgendwie so auf Augenhöhe. Ich finde das toll. Mhm. Naja, und dann hast du diesen hässlichen Geister Mr. Ed oder Mr. Dead, wie Peter irgendwo sagt. Und der spuckt die ganze Zeit Schleim und erwischt natürlich Peter. Sehr schön. Ich finde das lustig. Ich weiß nicht, dieses Panel, wo Peter getroffen wird vom Schleim und dann direkt unten drunter kichert Kylie so. Das finde ich herrlich. Mhm. Das ist großartig.
Ich finde übrigens auch total geil, dass als der Geist jetzt zum ersten Mal dieses Ektoplasma loskotzt, dass sie ja irgendwie fragt, so kotzt das Ding uns an? Und Peter dann irgendwie mit diesem Fachbegriff irgendwie anfängt, so Spengler-mäßig, weißt du? Und sagt, ja, du musst nicht wissen, was das bedeutet. Benutzt den Begriff ab jetzt und du sparst dir sehr, sehr viel Zeit. Finde ich auch sehr schön.
Ja, das ist sehr schön. Ja. Dann geht's weiter wieder mit dem ruhelosen Geist.
Ja, der ja die Ghostbusters beobachtet hat. Also Peter, genau, und Kylie. Und seine Chance wittert, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, indem er sich fangen lässt.
Genau, und so denkt er sich, kann ich dann endlich meinen Frieden finden, auch wenn die mich oben nicht reinlassen wollen und unten nicht reinlassen wollen. Das hat sich jetzt verkehrt angehört, aber egal. weil dann lasse ich mich halt einfach einfangen.
Da no.
Kann der Teufel gar nichts machen.
It's a bloody loophole.
Genau, bloody loophole.
Genau. Ja, die nächste Szene finde ich übrigens auch, wir gehen gerade so ein bisschen chronologisch irgendwie die Szenen durch, finde ich eigentlich auch mal ganz, ganz spannend.
Mhm, ja.
Die nächste Szene finde ich von den Dialogen her wieder Weltklasse. Und
mit Peck?
Genau, und da wird ja auch noch mal in so einer kleinen Nachstory am Schluss noch mal ein bisschen was erzählt, erklärt. Und da muss ich dann wieder dazu sagen, im Gesamtpaket, einfach wie Walter Peck hier einfach als Charakter wirklich Tiefe gewinnt. Ich find's der Wahnsinn. Also Walter Peck ist einer der besten Figuren in der Comicreihe.
Das stimmt. Aber mir fällt halt auch jedes Mal auf, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, man muss es halt wirklich auch gelesen haben. Ich glaube, wenn du jetzt in so einen Podcast reinhörst und dann da kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, um was es irgendwie noch geht. Weil das ja wirklich nur aufbaut und ich glaube, das ist echt sinnvoll, wenn ihr euch das besorgt und lest euch das durch.
Sowieso, das also ganz, ganz klare Leseempfehlung. Also wenn ja, man natürlich des Englischen mächtig ist. Auf Deutsch gab es ja leider bisher nur dieses den ersten Turtles-Crossover-Band.
Da gab es leider nichts, aber es ist halt irgendwie alles, was man hier bespricht. Wir können ja auch nicht jedes Mal dann komplett erklären, was in den 6 Bänden vorher passiert ist. Also das setzt dann auch voraus, dass ihr halt wisst, was in den Bänden vorher passiert ist. Weil sonst bringt euch das nicht viel.
Also für die Leute, die jetzt quasi einsteigen mit der Comic-Besprechung und nicht wissen, was Sache ist, würde ich empfehlen, sucht euch in unserem Podcast-Feed, da kann man ja auch in den meisten Podcast-Apps nach Suchbegriffen filtern, wenn ihr euch da die Race or Cold Books Sachen raussucht oder einfach IDW, also IDW eingebt, dann findet ihr unsere Folgen dazu, dann könnt ihr euch da gerne nochmal durchhören.
Ja, Und lest euch das zumindest auch durch. Wenn ihr das durchgelesen habt, dann alles schon, dann ist es egal, wo ihr da einsteigt, dann wisst ihr ja, um was es geht, aber
stimmt.
Ja. Gut, also wir haben hier Peck, der in dem Hauptquartier ist und da geht es dann auch drum, dass die Ghostbusters sehr, sehr, sehr geschäftig sind, weil im Moment halt viel Arbeit ist, ja. Und sie beschweren sich schon, sagen, boah, wir wollen uns jetzt um ein bisschen Verstärkung kümmern und Peck sagt, nein, ihr macht überhaupt nichts, ich habe mich schon gekümmert.
Richtig.
Und dann kommt auch auf der nächsten Seite raus, um wen es sich handelt. Da stehen nämlich, wer ist denn das hier alles? Egan, Kylie, Janine und Winston und Ray auf der Straße und sehen zum ersten Mal einen roten Blitz herniedergehen. Ein Sekundenbruchteil. Also an einem sonst, genau. An einem sonst wunderschönen, wolkenfreien Tag.
Genau. Und es ist ja auch wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde irgendwie und dann ist auf einmal der Himmel wieder klar. Und sie wundern sich, was war denn das jetzt?
Ich finde es übrigens interessant, dass Kylie da sagt, I kind of feel like I want to break something. Und ich glaube, im vierten Band wird gesagt, dass der Effekt, über den wir dann nachher noch sprechen, auch Aggression bei jungen Menschen verursacht. Das ist mir heute beim Lesen zum ersten Mal aufgefallen, früher nie, weil das so weit auseinander liegt auch.
Das muss ich nochmal nachlesen, tatsächlich.
Das erklärt Egan irgendwie ganz, hat keine, also Konsequenzen, hat keine, beeinflusst die Handlung nicht.
Was schade ist, es gibt manchmal so Sachen, da hätte man ruhig ein bisschen was machen können draus. Es wird immer so aufgegriffen oder wird immer so in die Geschichte reingeworfen und dann passiert da nicht mehr viel mit. Das ist immer schade.
Ja, das ist. Naja. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also genau. Wir merken uns hier, okay, sie hat ein bisschen Kopfschmerzen und sie will was kaputt machen, aber natürlich hat sie sich im Griff, weil das ist ja ein intelligentes Mädchen.
Natürlich.
Und dann fährt ein Taxi vor. Den Taxifahrer finde ich cool.
Ja, das ist der Taxifahrer aus dem ersten Ghostbusters-Film, genau. Also der Zombie-Taxifahrer.
Da kannst du auch ein bisschen übertreiben mit den Insidern. Das ist wirklich, mir immer ein bisschen zu viel.
Wirklich.
Das ist, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, in dem Taxi saß dann meine liebste FBI-Agentin.
Melanie Ortiz.
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 Und die ist dann quasi die Verstärkung, die Peck herbeigerufen hat.
Genau. Was ja ganz cool ist, weil sie hat ja schon mal, sie war ja schon mal dabei.
Absolut, ja.
Also sie hat ja
eine schöne Rose im Haar, oder was das da ist.
Ja, ja.
Ja, schön. Ich finde das schön, wie sie da ankommt und sich freut, dass sie Kylie wieder sieht und sie in den Arm nehmen will und Kylie so, okay.
Okay. Umarmung. Finde ich auch super. Ja. Ja, jedenfalls bekommen die Ghostbusters dann auch direkt wieder was zu tun. Denn ist es im Central Park? Ich glaube, das soll der Central Park sein, ne?
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten. Ist ringsum ein Riesenfeuer ausgebrochen, was die Feuerwehr schon seit Stunden versucht zu löschen. Und es geht aber nicht. Es brennt einfach die ganze Zeit weiter. Naja, jedenfalls laufen die Ghostbusters da auf und stellen das schnell fest, denn Ray hat ja den Slimeblower praktischerweise dabei, den Schleimsprenger, und schießt dann den Schleim drauf und damit können sie sich an ein Loch reinfeuern in dieses paranormale Feuer und gehen dann halt mitten rein.
Und dann landen sie auf der anderen Seite quasi in einem umschlossenen, verlassenen, düsteren Viertel von dem Park und treffen da auf
den
Jack.
Der Mann mit dem Kürbis.
Der Mann mit dem Kürbis, genau.
Also der mit der Kürbislaterne.
Also die Ghostbusters können das erstmal überhaupt nicht alles einordnen. Sie sehen halt diesen Typ, der mit seiner Kürbislaterne da angesprungen kommt und dann kommt auf einmal eine leuchtende, ein leuchtendes Grinsegesicht, das lacht und sagt, you will not win again.
Mhm.
Was hat das alles zu bedeuten? Fragen sie sich.
Ja, genau. Ja, eigentlich geht's dann auch relativ schnell. Ich meine, der Typ greift sie dann so ein bisschen von hinten an und so. Und Er sucht sich ja Winston aus.
Weil er weiß, dass der Teufel an den nicht rankommt, weil der ist ja gläubig und hat ein Kruzifix.
Genau. Genau, und lässt sich von Winston, das heißt, er lässt sich ja nicht fangen. Also er springt ja Winston von hinten an und betätigt selber das Pedal der Falle und lässt sich dann in die Falle saugen.
Ja.
Und ist dann da drin. Und dann sieht man nur noch, also die Ghostbusters sind natürlich total verdattert. Und dann siehst du eben noch diese Laterne auf dem Boden liegen, diesen Kürbis, der immer noch brennt. Und dann taucht diese riesige Teufelshand aus dem Boden auf und schnappt sich diese Laterne und zieht sie zurück.
Genau. Und naja, dann wird es denen auch klar, um was es da gegangen ist. Also sie mutmaßen ja vorher schon, glaube ich, richtig, dass es diese Legende sein könnte und so.
Genau.
Ja, ganz lustige Auftrag. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das die schwachste Geschichte.
Ja, also nicht so. Ich finde, die hatten ein paar coole Szenen. Ich finde eigentlich diesen Background auch sehr, sehr cool mit dieser Jack-O-Lantern-Legende. Aber ist dann leider auch sehr schnell vorbei. Also ich finde, das machen die nachfolgenden Geschichten besser, in dieser kompakten Zeit spannend zu erzählen. Und ich finde auch gerade in dem Band, finde ich, so das ist nicht diese typische Zap-and-Trap-Geschichte, wie das jetzt in den letzten Bänden immer so war. Das war immer so der große Schwachpunkt. So Problem taucht auf, okay, sie suchen eine Lösung, dann finden sie die Lösung und zack, erledigt so. Also es ist halt nicht wirklich viel, steckt nicht viel dahinter. Und hier finde ich es teilweise echt kreativ, wie das gelöst wird, alles.
Die ganze Idee finde ich ganz lustig, dass der halt irgendwie seine Ruhe finden will, aber er wird in den Himmel nicht reingelassen, er wird in die Hölle nicht gelassen und dann, ja, keine Ahnung. Die Frage ist halt, wie es ihm dann da ergeht. Also, ja, stimmt. Ich persönlich, das Problem, was ich habe, ist, ich mag diese religiösen Sachen nicht. Mhm. Mag ich gar nicht. Das finde ich, ist mir eine Spur zu groß, weißt du, mit Himmel und Hölle. Und hier ist ja auch schon wieder das tatsächlich so illustriert da mit diesem Himmelstor auf den Wolken und diese teuflische Hölle. Das ist mir alles ein bisschen zu, also diese Religiosität brauche ich nicht da drin.
Ja,
es ist ganz lustig für diese Halloween-Geschichte und, aber, ja. Es ist nicht so schlimm wie damals bei The Other Side, als die dann irgendwie in den Himmel gefahren sind und das war noch viel schlimmer.
Ja, das war furchtbar. Ahnung. Ja, als sie von diesen Mafia-Geistern erschossen wurden, fast so ein Bullshit.
Ja.
Und, aber jetzt kommen wir.
Nee, aber.
Entschuldigung.
Jetzt kommen wir zum zweiten.
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, genau. Day of the Dead. Der, wie heißt der? Dias de la Muerte?
El Dia de la Muerte.
Dia de la Muerte, ja, Entschuldigung, ich bin da nicht so firm. Genau, da geht es um den berühmten Tag der Toten. Und spannend, in der ersten Szene sieht man dann, wie eine Mutter ihr Kind zu Bett bringt. Und es werden ja immer diese Altare dann da zurechtgemacht. Irgendwie.
Ja,
da werden ja dann auch, glaube ich, Sachen draufgelegt. Das ist ja irgendwie so der Tag, an dem die verstorbenen Familienmitglieder und so weiter quasi nochmal. Ja.
Noch. Also man soll sagen, es ist ein mexikanischer Feiertag.
Genau, ja, das habe ich vergessen.
Feiertag, genau. Wo die halt irgendwie die Toten quasi feiern. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen Halloween-Äquivalent dort.
Ja, so ein bisschen. Es geht, wobei, das finde ich ja spannend. Also bei Halloween geht es ja eigentlich so ursprünglich darum, so böse Geister zu vertreiben. Und hier am Tag der Toten geht es ja darum, einfach so die verstorbenen Familienmitglieder oder die Toten quasi nochmal so reinzulassen ins Reich der Lebenden und zu feiern und so. Ne? Also das finde ich spannend. Sind so verschiedene Aspekte. Und jedenfalls möchte das Kind ja noch unbedingt noch was dazulegen zu dem Altar für die Grandma oder Gamma, genau. Wie sie hier genannt wird. Ich vermute mal, dass es eine Kurzform für Grandma ist.
Ja, das Kind ist vielleicht einfach in seinem Ausdruck noch nicht so
möglich, scharf. Ja, möglich, ja. Jedenfalls sagt die Mutter, nein, ne, ist schon zu spät dafür und so. Ne, und ja, dann fängt auf einmal an, diese Clownspuppe, die das Kind hat. Finde ich, also ich hätte als Kind mit so einer Puppe nicht im Bett schlafen können. Aber gut.
Das Geile ist, ich wirklich, die Mutter fragt noch, soll ich das Licht anlassen? Und das Kind sagt, nee, ich habe ja hier Amigo-Clown.
So
Und ich denke mir, nee, gerade wenn halt Amigo-Clown mit im Raum ist, muss das Licht anbleiben.
Wirklich, ne? Und man merkt ja auch später, ne, das mit Clowns, das ist irgendwie nicht so geil, weil die
Klassischer
Augen,
Fehler.
Die Augen fangen an zu glühen und mit düsterer Stimme fängt, also woher ich weiß, dass das mit düsterer Stimme ist, weil die Sprechblasen dann mal verzerrt und schwarz sind natürlich, ne, in den Comics. Sagt dann der Clown, ja, komm, wir können doch was machen, damit uns andere Geister auch besuchen. Und das Kind macht das natürlich.
Ja, weil Amigo-Clown hat es gesagt. Und Amigo-Clown ist vertrauenswürdig.
Wenn der Clown das sagt, genau.
Dann switchen wir um, genau. A few days later,
genau.
Eine wunderschöne Szene. Da ist ja
diese Parade, also die Feier auf der Straße im vollen Gange.
Genau.
Und Egon Ray und Melanie Ortiz. Die Aussprache ist ganz, ganz wichtig. Sind dann da bei diesem Fest dabei, während die beiden Wissenschaftler natürlich sehr, sehr trocken an diesen Tag der Toten dran gehen, weil sie ja nicht besonders gläubig sind.
Wobei, ich meine, Egon total trocken, das finde ich nämlich einen schönen Dialog. Also dann Melanie Ortiz sagt dann, du kannst ruhig ein bisschen leidenschaftlicher sein. Und Ray erwidert dann, ja, wir sind ja Wissenschaftler, das ist halt unser Ding, weißt du, nicht leidenschaftlich zu sein. Und sie dann, ja, erzähl mal einen anderen Witz, du freust dich über alles.
Ja, ja, aber objektiv.
Aber objektiv.
Geil. So schön. Ich finde auch hier wieder, die Konstellation der Figuren ist super. Also, du hast da irgendwie diese beiden Wissenschaftler, ja. Und dann hast du halt Melanie Ortiz, die halt wirklich an diesen Tag der Toten so glaubt und so, ne? Und das halt so eben auch, wie sie ja sagen, dass das romantisch verklärt ist, so, ne? Aber sie findet das ja toll und sie unterstützt das und kann halt die Sichtweise der Wissenschaftler gar nicht verstehen.
Sie ist ja auch Mexikanerin.
Richtig, ja, das, genau, ne? Das, also, das sagt ja die Art, wie wir den Namen aussprechen schon. Aber ich finde einfach die Dialoge auch super geil zwischen den dreien. Also das ist gerade Ortiz und Spengler, also die Zusammenstellung finde ich hervorragend. Ja. Wie sie ihm die ganze Zeit Feuer gibt, das finde ich super.
Ja, ich finde auch die Szene drauf, da kommt ja dann einer, der sich aufregt und behauptet, ihr habt meinen Cousin eingefangen.
Ja, genau.
In einer Falle. Und der legt sich da mit Egon an und Egon ist natürlich sozial, ich weiß nicht, ja, der Typ will ihn dann schlagen, quasi. Mhm. Und auch dies geht dann dazwischen und nimmt den auch so in Polizeigriff, finde ich geil.
Ja.
Wie die beiden Wissenschaftler, also zumindest Egon, so völlig neben der Situation steht und so in seinem Ding ist und es gar nicht so mitbekommt und alles und sie ist halt eher so die Actionheldin quasi, die Bodenständige, die das dann irgendwie besser einschätzen kann und sagt, hier, nee, lass mal ab von dem,
ja,
sonst sperre ich dich ein.
Ich finde sogar, wie sie ihn direkt so in die Schranken weist und so, ne, und direkt ihre Polizeimarke rauskramt und so weiter, ne, finde ich super geil.
Ja, wie geil muss das sein, wenn du so eine Marke hast, dann holst du die natürlich ständig raus und sagst, hier, übrigens,
Polizei! Ja? Super cool.
Ja.
Ja, und dann taucht ja eine Erscheinung auf.
Ja. Darf ich mal sagen, wie geil ich das finde, die Geräusche, die diese Geister in den Comics alle machen. Ich kann die nämlich alle hören. Die machen alle so Sachen wie Hess oder Kaaah.
Oder hier in dem Fall.
Ja, ich höre das. Ich höre das.
Ja, stimmt. Oder auch im Panel dann auf der nächsten Seite. Super geil. Ah, herrlich. Ja, denn ein paar Blocks entfernt sind ja Winston, Kylie und Peter auch am Basten.
Ja, die basten alle Geister in deiner Nachbarschaft.
Wen ruft ihr dann? Ne, und kriegen dann halt den Ruf von Spengler, dass sie doch gerade mal rüberkommen sollen. Denn die drei haben ja nichts dabei, außer ihre Messgeräte.
Ja.
Und haben sonst keine Geräte, um die Geister irgendwie festzuhalten oder so. Und dann kommen die restlichen Ghostbusters um die Ecke und feuern auf diesen Geist, der übrigens eine Sense dabei hat. Und übrigens nicht Santa Muerte ist, wie
Nein, Santa Skeleton.
Ja. Wie sie später feststellen. Das ist auf jeden Fall ein böser Geist, so, Punkt aus.
Aber das klappt halt nicht. Teilt sich halt dann auf und ist auf einmal zwei Geister.
Richtig.
Das ist schön.
Schon Mist. Und dann zerstören sie auch noch ein bisschen den Dachaufbau vom guten Ecto.
Und da muss übrigens gesagt werden, das ist auch der letzte Moment in dieser Comicreihe, wo man den Ecto 1b als solchen sieht.
Stimmt.
Das nächste Mal, wenn man ihn dann sieht, ist es der Ecto 1 wieder.
Stimmt, ja.
Also wenn ihr eine Erklärung braucht, warum der im neuen Film so aussieht, hier habt ihr sie.
Wirklich, ne?
Okay, wirklich. Paul Rudd sagt, okay, seit 30 Jahren keine Geistersichtung, ja. Aber das ist ja auch so Larifari dahergesagt. Weiß,
vielleicht hat er auch einfach gar keine Ahnung, so vielleicht.
Die Leute nehmen das alles wortwörtlich. Wenn ich sage, vor 30 Jahren habe ich das und das gemacht, dann meine ich manchmal Sachen vor 25 Jahren, manchmal meine ich Sachen vor 35 Jahren. Also man ist doch nicht da.
Ja, das ist ja, ne, man weiß ja alles nicht, wie weiß das nicht. Zeitlich das so angesiedelt ist. Mal
so gucken. Albernes Genörde.
Echt mal furchtbar.
So.
Ja, jedenfalls kriegen sie es dann doch irgendwie hin, diese. Also es sind ja dann drei Geister, weil sie feuern ja dann noch mal drauf.
Mhm.
Und dann fangen sie aber die zwei ein und dann ist ja immer noch ein Geist da. Und den kriegen sie aber irgendwie nicht zu fassen, weil das war ja, ist ja die ursprüngliche Erscheinung sozusagen. Die anderen haben sich ja nur abgespalten. Und stellen fest, dass es irgendwo eine Quelle geben muss, an die dieser Geist gebunden ist.
Das finde ich übrigens sehr schön, wie, ich wollte gerade sagen, Dan Aykroyd, wie Ray dann sagt, komm hier, Ortiz, komm mit mir, ich weiß ja, wie man mit dem PKE umgehen kann, weil sie vorher sagt, gib mir mal das Päckchen, ich kann mit den kleinen Messgeräten nicht umgehen.
Ja, stimmt.
Und dann meint er so, ja, dann gucken wir hier mal in der Nachbarschaft, wo das herkommt halt. Es kommt von irgendeinem Altar, der hier aufgebaut wurde. Und ich finde das schön, wie Peter sich dann bedankt. So, vielen Dank, dass wir uns um den Geist kümmern dürfen, während ihr dann irgendwie abhaut.
Ja, finde ich so geil. Macht ihr mal ruhig den theoretischen Kram.
Ja.
Super. Ja, sie finden die Quelle dann auch. Merkt man auch daran, dass da direkt mal Schleim raussickert aus der Tür.
Ja.
Und finden dann die Mutter und das Kind schwebend vor. Mhm. Und dieser Altar leuchtet halt, das ist ein Symbol, was sie anscheinend da drauf gemalt hat, nachdem Amigo-Clown sie angeleitet hat. Und dieses Symbol ist quasi die Quelle der Kraft von diesem Geist. Und
übrigens, ja, bitte. Auf dem Panel, wo die Mutter und die Tochter schweben, ganz links in der Ecke sitzt ein Dopey Dog.
Ja, Tatsache. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, ich sehe es gerade.
Dopey Dog, komm doch bitte her. Dopey Dog, wir brauchen dich so sehr. Ich mag die Folge ja so sehr, ne?
Ich auch.
Okay. Super. Ja, und der Geist hält dann natürlich fieserweise das Kind fest und möchte das Kind mit sich nehmen.
Und das ist geil, wie die, da kommt die Hand unter dem Bett.
Ja.
Das muss man vielleicht.
Genau.
Ja, das Monster ist unter deinem Bett.
Fies, ne? Und ja. Ortiz schmeißt dann das Bett um und die Mutter und sie halten dann das Kind fest, Ray halt auch, ne? Und Ortiz hat dann eine Falle parat und lässt diese Falle in dieses, das ist ja so ein Loch dann quasi, was dann im Boden entstanden ist, wo diese Hand durchfasst und das Kind reinzieht. Mhm. Und sie lässt halt die Falle runter in dieses Loch, betätigt die Falle und die Falle saugt in diesem Loch den Geist ein. Das Loch verschwindet und damit auch die Falle.
Ja, genau. Ja.
Dann sieht man am Schluss noch mal die roten Blitze.
Genau.
Und dann sind wir am dritten Teil.
Genau. Bitte? Und
dann sind wir am dritten Teil.
Ja, aber wie hat dir der Teil gefallen? Weißt du, was ich beachtlich finde? Ich finde, die Kinder stecken das immer erstaunlich gut weg.
Ja, wirklich, ne?
Also hier gar nicht mal, aber später dann jetzt in dem dritten Teil mit dem Sinterklaas, ich glaube, da ist auch dann so ein Kind, wenn ich mir das zugestoßen wäre als Kind, dass so eine Hand unter dem Bett hervorkäme und mich dann, ich glaube, dann
ja,
hätte ich mich bis heute nicht erholt.
Hätte ich echt ein Trauma von.
Ja. Aber was für eins?
Ja gut, wir wissen ja nicht, was später mit den Kindern so ist, ne? Wenn die erwachsen sind, ob die das nicht doch dann schlecht weggesteckt haben. Zumindest äußert das Kind ja im dritten Teil, dass es Angst hatte. Also das ist ja schon mal was.
Das stimmt. Aber dann ist es gut, wenn das ein Schokoriegel bekommt. Genau. Ja, ich fand diese Geschichte sehr cool. Mhm. Ich mochte diesen kleinen kulturellen Ausflug. Das fand ich einen coolen Aufhänger mit diesem Dia de la Muerte oder so.
De los Muertos oder so.
De los Muertos.
Was weiß ich. Muerte. Der Tag der Toten.
Santa, ja genau, Tag der Toten. Fand ich sehr cool. Ich mag auch diese Geister-Designs hier. Und das ist natürlich ein Klassiker mit dem. Ich fand das cool mit Ray und Ortiz. Das ist auch wieder so. Hat man nicht so oft. Hat mir sehr gefallen. Aber ich mag auch dieses ganze Motiv, dass sich hier durch fast das, den ganzen Band zieht mit den Kindern halt.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt.
Sehr schön.
Das wird ja auch in der vierten Geschichte quasi so ein bisschen erklärt und läuft ja dann auf ein Ereignis hinaus. Ja. Ich fand die Geschichte auch sehr, sehr cool. Ich glaube, die finde ich sogar mit am besten in dem Band. Mit dem nächsten Teil jetzt. Einfach, wie gesagt, wegen der Figurenzusammenstellung und auch generell auch hier wieder ist es nicht so Zap and Trap, sondern es ist einfach irgendwie das Köpfchen gefragt und halt auch die Idee, dass der Geist halt wirklich an einen Gegenstand oder irgendwie so ein Altar oder ein Symbol gebunden ist und deswegen nicht gefangen werden kann. Das fand ich halt auch spannend. Ich meine, das hat man im Prinzip auch im letzten Band schon mit diesem Geisterschiff, wo ja auch quasi das Schiff von der Erscheinung her an diesen Geist irgendwie gebunden war und so, ne? Und als sie ihn gefangen haben, zerfällt dieses Schiff und so. Ich finde sowas immer spannend, weil das eigentlich voraussetzt, dass man da eben nicht einfach nur mit einem Protonstrahler draufballern kann und das Ding in die Falle ziehen kann, ne? Sondern man halt irgendwie immer Wege finden muss.
Ja, das ist wohl wahr.
Genau.
Ja, ich mag das. Ja, das ist auch sehr, sehr persönlich irgendwie, merke ich immer. Also bei dem Geisterschiff, ich mag so Seegeschichten nicht so. So Geisterschiff-Geschichten. Das hier dagegen finde ich total cool. Aber du merkst halt wirklich, wie die persönlichen Präferenzen sind.
Präferenzen.
Ja, also das ich finde das so stark mit der Hand da unter dem Bett. Ja. Das ist so dieses Ghostbusters-Ding, was ich immer sage. So als Kind stellst du dir vor, oh, da sind Monster, da ist ein Monster, da sitzt ein Monster und die Erwachsenen sagt ja alle, nee, das existiert nicht. Mhm. Und Ghostbusters sagt dir, doch, diese Monster sind alle real, die gibt's alle echt. Aber es gibt auch die Ghostbusters.
Eben, gut. Man kann was dagegen machen und das finde ich halt immer cool, dass halt die Message nicht nur ist, hier, es gibt das Schlechte und das Böse, sondern hey, aber man kann damit umgehen. Das finde ich mega gut.
Wobei dieses Kind echt schon nah dran ist, zu verschwinden. Ich weiß nicht, wie die Mutter es hält, wenn diese Riesenhand dran zieht, aber.
Ja, es ist ja noch der Ray dabei, ne? Der hat ja ein bisschen Kraft.
Ja, dann anschließend, aber erstmal ist es nur die Mutter. Und das Kind hat sich aus eigener Kraft auch verdächtig lange oben gehalten, wenn man bedenkt, dass die Ortiz erstmal das Bett wegschmeißen musste. Was ist das eigentlich für eine Superwoman? Ich meine, sie schmeißt das Bett ja auch richtig weg.
Es ist ja ein Kinderbett, es ist ja.
Ja, du hast recht.
Das ist machbar. Nein.
Okay.
Part 3, Sinterklaas. Timo, worum geht's
denn? Genau. Jetzt haben wir Weihnachten.
Cool. Okay. Teil 4.
Ach, du machst das so schön.
Ja.
Diese Zusammenfassungen.
Okay, es ist Weihnachten.
Okay, nächste Geschichte.
Es ist Weihnachten. Nee, die Geisterjäger sind wieder aktiv, weil da mal wieder was brodelt. Und sie kommen dann auf Sinterklaas, der nicht mit Santa Claus zu verwechseln ist.
Nein, Sinterklaas ist der Ursprung.
Genau.
Von Santa Claus. Oder wie Egon erklärt, Ewigkeiten von was? Wie hat er das genannt?
Das ist eine Bastardization.
Genau, das Sinterklaas durch Werbespots und Erzählungen und so hat man ja diese, das ist ja auch tatsächlich wirklich wahr, hat man diese fröhliche, liebe Version vom Weihnachtsmann, aber es hat ja alles seine dunklen Ursprünge. Genau. Und hier wird es, glaube ich, sogar erklärt, dass begründet sich sogar auf dem nordischen Gott Odin. Das wusste ich auch nicht.
Ja, das fand ich auch spannend, ja, den Background.
Also ich meine, hier der heilige Nikolaus und so, das weiß ich ja, der Bischof, das kennt irgendwie so jeder, aber dass sich dann irgendwie noch so andere Elemente in diese Sage reingemischt haben und ich unterstelle dem jetzt einfach mal hier Burnham, dass das alles so stimmt.
Ja, also auch dieses, bei den alten Germanen gab es ja auch dieses Julfest und das ist ja auch irgendwie in Weihnachten mit eingeflossen, genau. So wie wir es jetzt feiern und dementsprechend, also das hat schon einen wahren Kern.
Das haben die Katholiken damals clever gemacht. Die haben gesagt, die Wilden, die übernehmen wir am besten, indem wir ihnen ihre Feste nicht verbieten, sondern wir machen einfach unseren Stempel drauf.
Ja, wir bauen das bei uns mit ein, so, ne?
Ist ja, ihr könnt es weiter feiern, aber.
Das ist nicht dumm, wirklich. Also, ne? So gewinnst du die Leute. Ja. Naja. Was ich übrigens auch ganz witzig finde, ist, das fällt mir jetzt öfter auf in den Comics wieder. Immer wenn Winter ist und die ihre Wintersachen tragen, also die tragen ja dann eben auch wirklich dicke Jacken über den Uniformen und so, das sind immer die aus der Real Ghostbusters Folge mit den drei Weihnachtsgeistern.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, siehst du mal.
Sehr schön. Was ich mal sagen möchte ist, wir haben einen kleinen Walking Egg gemacht. Es war ein Wintermonat, ich weiß nicht mehr genau wann, so vor 3 Jahren oder so rum. Und es haben alle gefroren. Ich war der Einzige, der über seine Uniform halt einfach eine Weste hatte. Noch eine dicke Weste. Alle so, also hier, das kannst die Weste nicht anziehen, kannst die Weste nicht anziehen, das ist nicht originalgetreu, ist nicht. Und ich denke mir so, hier, Leute.
Eben.
Schaut euch mal einen Comic an, die echten Ghostbusters, ja. Tragen, weil es natürlich kalt ist, dicke Jacken eben. Über ihre Uniform.
Als ob die lieber frieren, weißt du? Also, was ein Blödsinn. Man kann es auch echt übertreiben.
Wir können keine Jacken über der Uniform tragen, denn wisst ihr, damals zum Zeitpunkt des ersten Films haben wir auch keine Jacken getragen.
Erinnere dich an die Szene, in der Peter sich mit Dana verabredet und seine orangefarbene Jacke über der Uniform trägt.
Ja.
Ne? Ich wollte es nochmal gesagt haben.
Ich finde es irgendwie sehr cool. Ich finde, die Proton-Packs kannst du irgendwie zu allen Stil. Ich finde, das sieht auch mit so einer Jacke cool aus.
Es sieht ja auch cool aus in Ghostbusters 2, wo sie ihre schicken Anzüge anhaben. Selbst da sieht es cool aus. Ein Proton-Pack sieht, glaube ich, immer geil aus. Also,
ja,
keine Ahnung.
Das stimmt. Das stimmt.
Genau, ja. Genau, jedenfalls, Sinterklaas bestraft die bösen Kinder. Und zwar ziemlich heftig, indem es die Kinder einfach mitnimmt.
Das geht ja nur da ja nicht. Also das
ist fies, oder?
Das ist nicht in Ordnung.
Ja, und wegen der roten Blitze und so weiter fangen Ray und Kylie dann an zu recherchieren im Buchladen, in Rays Buchladen. Mhm. Und kommen dann darauf, dass das alles irgendwie zusammenhängt und auf was Großes hinausläuft.
Ich glaube, Kylie findet raus, dass alle 5 Jahre so eine Aktivität in Richtung Kinderschrecks losgeht, gefolgt von großen Ereignissen.
Genau.
Also hier sind die ja schon am Beobachten, Moment mal, ist irgendwie so ein Phänomen, dass also ganz viele Phänomene treten nacheinander auf oder ungefähr zeitgleich, die sich irgendwie so Kinderschreckphänomene, also hier dieser Sinterklaas, der Kinder entführt, vorher dieser Spuk, der das Kind unter das Bett ziehen wollte, dann wird ja auch noch der Boogeyman erwähnt, der auch im Comicband vorher dann kurz angedeutet wurde in dieser Kurzgeschichte mit den Chicago Ghostbusters, glaube ich. Mhm. Genau. Und Kylie sieht halt, okay, jedes Mal, wenn das passiert ist, dass sich solche Phänomene gehäuft haben, war dann kurze Zeit später irgendwas Großes wie Gozer, Vigo oder Kriege gab es auch irgendwie danach. Und alle 5 Jahre ist es. Und da sind sie halt dann am Mutmaßen und Recherchieren. Könnte dann noch was Größeres hinterherkommen? Ja.
Und Spengler trifft dann in einem Haus auf Sinterklaas, während die anderen, also Peter und Melanie Ortiz, draußen warten. Und er sagt, ja, ich treibe ihn zu euch raus.
Ja.
Und er wird dann von den Helfern von Sinterklaas angegriffen. Die übrigens aussehen wie kleine Gremlins, fand ich ein bisschen.
Das stimmt, ja. Aber sie sind besser angezogen.
Das stimmt. Und Sinterklaas bedroht dann halt das Kind. Also die Eltern schweben da halt wieder bewegungslos nebendran, ne? Von der Macht des Geistes gebannt. Und ja. Dann finde ich wieder sehr starker Moment von Peter. Ich liebe diese Momente, wo man einfach merkt und nachvollziehen kann, okay, der hat zu Recht sein Doktor in Psychologie, weißt du?
Ja, mein Bild ist weg, aber.
Mein Bild ist weg, ja. Das macht für die Zuhörer nichts aus, aber.
Nee, macht keinen Unterschied. Ne.
Und ich finde diesen Dialog total stark zwischen ihm und Sinterklaas. Ne? Weil Sinterklaas ja, nachdem Peter ihn fragt, warum er das Kind denn mitnehmen will, und er sagt, es war unartig. Und er sagt, ja, was hat es denn gemacht? Und dann sieht Peter halt irgendwie, dass das Kind, glaube ich, ein Keksglas irgendwie zerbrochen hat, versehentlich. Mhm. Ne? Und das sagt dann halt, ja, was ist das denn? Ne? So, ne? Dann schmeißt er halt die Kohle in die Stiefel und gut ist so, ne? Dann ist das Kind gestraft genug für so ein kleines Missgeschehen. Es passiert ein Kind halt so, ne? Und
ja.
Wie er den Geist halt wirklich die ganze Zeit ablenkt und so, ne? Und dann kommt halt Ortiz mal wieder mit der Falle. Von hinten schiebt die Falle so durch den Geist durch und fängt den Sinterklaas ein.
Das ist. Darf ich mal erwähnen, wie scary ich diesen Sinterklaas finde?
Oh, diese leeren Augen, ne? Das,
oh. Ja. Also ich finde den wirklich, glaube ich, hätte beinahe was Falsches gesagt. Nee, ich finde nicht den unheimlichsten Geist in diesem Band. Er ist der zweitunheimlichste. Der unheimlichste ist am Ende.
Ja, der ist auch echt fies. Also vom Design her richtig, richtig gut gemacht.
Ja, ja.
Naja, und Peter gibt ja dem Kind dann noch einen Schokoriegel aus Spenglers Vorrat.
Und dann ist wieder alles gut. Das Kind lächelt schon wieder und so.
Das ist übrigens auch immer wieder ein schöner Running Gag in den Comics. Der Schokoriegel-Vorrat von Spengler, der irgendwo versteckt ist, aber Peter kennt ihn halt, ne?
Peter kennt ihn, ja. Und Egon sagt, glaube ich, im ersten Heft schon, du dürftest gar nicht wissen, ja, wo das ist.
Genau. Das ist so geil.
Sehr schön. Ja, auch hier wieder finde ich eine coole Geschichte.
Ja.
Sehr schön. Ich mag die Designs alle. Es passiert ja nicht wirklich was ganz Besonderes, aber es ist halt dieses Straighte. Mhm. Gott, die deutsche Sprache in mir versagt schon wieder.
Das macht doch nichts.
Ja, es ist so on point alles. Das gefällt mir hier so schön. Es sind diese Legenden und ich mag das. Ja. Und ich erinnere mich jetzt auch dran, ich sag's jetzt eigentlich, wird das erst in dem nächsten Heft erwähnt, aber nicht, dass ich das vergesse. Egan sagt doch irgendwann, dass diese roten Lichtblitze bei Kindern und noch jungen Mitzwanzigern, also bis zu der Altersstufe, halt Kopfschmerzen und aggressive Gefühle fördern. Das hat ja Kylie vorhin auch gespürt. Sodass das dann ein naughty Verhalten, also ein schlechtes Verhalten auslöst. Und dann haben diese Geistererscheinungen dann quasi Grund zum Futtern.
Die haben dann,
um sich diese Kinder einzuverleiben. Ja. Also das ist schon so eine Spirale halt, die sich begünstigt.
Womit ich das ja von vorhin revidieren muss, was ich gesagt habe, dass das aufgegriffen, also aufgekocht wird und dann nichts draus gemacht wird. Weil in dem Fall wird es ja doch nochmal erklärt und hat ja einen Sinn. Also
ja, aber ich finde das auch so schön, dass ich habe das tausendmal gelesen, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Man, wirklich bei diesen Comics ist das so, wenn man die einfach mal so wegliest und dann kamen die ja monatlich raus, ursprünglich als Hefte. Mhm. Und du kehrst dann nicht wieder zurück zu den Ausgaben vor, da entgeht dir so viel.
Ja, stimmt.
Das ist halt wirklich. Ja, sehr schön. Was ich auch cool fand, die finden ja raus, das ist natürlich nicht der Geist zum echten Sinterklaas oder geschweige denn Santa Claus, sondern das ist einfach nur so ein doofer Einkaufszentrums-Weihnachtsmann gewesen. Der dann halt irgendwie später zu so einem Schreckchen mutiert ist, als er tot oder gestorben ist. Das ist sehr schön.
Gab's sowas nicht auch irgendwie in deiner Hörspielreihe? Nur mal so.
Ja, ich möchte darauf verweisen, dass das Jahre vorher war. Bevor das hier rausgekommen ist.
Tja, Herr Burnham.
Ja, was ist denn da
was
los?
Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung hast geklaut zu sagen? Das ist ja unglaublich. Falls ihr die Folge nicht kennt, von Timos wunderbarer Hörspielreihe, Santa Graus hieß die, glaube ich, ne?
Ist ja ein geiler Titel,
ich finde den super.
Egal, genug der Beweihräucherung hier meinerseits.
Also, jetzt sind wir im letzten Part, The Closing of the Year, in der Silvesternacht. Und ich sag's mal so, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Denn jetzt, wie das ja jetzt schon also am Schluss der vorigen Geschichte dann erklärt wurde, ist es ja soweit, dass diese Boogeyman-Erscheinungen auftreten. Also ein ja. Boogeyman. Und das ist nicht der, den wir aus The Real Ghostbusters kennen, aus der Serie mit dem lustigen großen Kopf und so. Sondern der ist halt, wir haben es eben schon gesagt, der ist absolut creepy. Also
es ist der Geist der zukünftigen Weihnachten in 100-mal Schlimmer.
Wirklich, ne?
Ja, so ein bisschen. Also ich muss ja immer sagen, ich liebe ja diese fantastischen Designs bei Real Ghostbusters in der Neuinterpretation von irgendwelchen klassischen Figuren, Sandmann, Boogeyman und so, das sind ja alles so klassische Figuren. Und hier ist es halt wirklich konventioneller, aber auch tausendmal erschreckender. Also diese ja. Designs, ich finde den so schlimm, gerade am Ende, da kommen wir dann noch hin.
Was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist, dass im Prinzip das so der Über-Boogeyman ist, weil der, wenn er seine Kapuze abnimmt, hat er immer die Erscheinung von dem, wovor du am meisten Angst hast. Ne? Bei Spengler ist es ja dann eben so quasi die Erscheinung, wie man es aus der Trickserie kennt, ne? Die er dann sieht. Bei ja. Ray ist es Vigo. Warum jetzt Vigo die große Angst ist, bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Ja,
bei Peter weiß ich auch nicht, das ist irgendwie so ein Käfermonster oder was das
ist. Das ist ein Käfermonster, aber es gibt eine Folge und zwar in Drool, der kleine Kobold, da hat Peter unglaubliche Angst vor Schaben.
Oh, da konnte ich.
Ich hasse Schaben.
Die Folge habe ich so selten gesehen, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Danke.
Ja, das ist auch eine furchtbar gezeichnete Folge, aber ich nehme an, dass das daher kommt.
Okay. Gut, ja, und also der Trick bei Winston ist es echt bitter. Weil bei Winston nimmt der Boogeyman die Gestalt von Tia an, von seiner Freundin. Und sagt, ja. Warum hast du mich sterben lassen, Winston? Er sagt dann aber, nein, du bist doch gar nicht tot. Tia ist nicht tot. Es
ist halt wirklich, dieses Bild ist so erschreckend.
Ja.
Grafisch. Ich meine, das kann man jetzt irgendwie hier gar nicht so wiedergeben, weil das hier nur Audio ist, aber es ist boah, ja, da machst du in die Hosen, wenn du das irgendwie vor dir hast, wenn du dir das vorstellst.
Sieht wahnsinnig fies aus. Es ist ja schon ihr Gesicht, aber die Augen riesengroß und so, ja, blutunterlaufen. Es starrt einen so an. Ich muss die Seite überblättern. Ich finde es echt eklig.
Oh. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde es sogar schlimmer als das tatsächliche Gesicht des Boogeyman.
Ja.
Dass man dann die Seite drauf sieht. Ja. Obwohl der auch wirklich sehr, sehr, sehr furchtbar aussieht. Das, naja, wie auch immer, ich meine, sie schafft es natürlich, ihn einzufangen. Sie schmeißen eine Geisterfalle aus. Mit der ersten Geisterfalle können sie nicht einfangen, weil er zieht dann, also das spielt ja an Silvester
Silvesterabend.
Ja, ich am Times Square.
Achso, Entschuldigung.
Wo tausend Leute dann irgendwie dann Silvester feiern mit ihren Kindern und dieser Boogeyman bekämpft die Geisterfalle, indem er den Kindern die Lebenskraft entzieht, was die ganze Zeit auch der Plan war. Nur hier steht auch irgendwann, wahrscheinlich hätte sie komplett leer gesogen, wenn er nicht gegen die Falle hätte ankämpfen müssen. Dann schmeißen sie halt einfach ein paar Fallen mehr aus und dann hat er halt keine Chance mehr und dann vor dem Silvesterfeuerwerk wird er dann eingefangen.
Das ist ja auch so fies. Die Kinder schweben dann ja alle so und haben auch alle diese leeren Augen auf einmal. Das sieht auch sehr, sehr gruselig aus.
Das ist extrem hardcore. Also ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen anti, wenn das so ins Horrormäßige geht. Aber hier gar nicht mal. Ich finde das mega cool. Ich finde das ganz toll.
Das ist ja trotz allem immer noch total in tone.
Es ist in tone und es ist bei aller Schreckenhaftigkeit, ist das witzig? Ich meine, die laufen da irgendwie dieses Gebäude hoch und sagen dann auch, ja, wir dürfen den nicht angucken. Also Leute, Igor sagt, ja, wir gucken den nicht an. Mhm. Auf keinen Fall seht ihr den an. Das Erste, was sie machen, wenn sie dann aufs Dach kommen, gucken ihn alle an.
Das ist so, so geil.
Und auch dies sagt dann, ach, die halten sich nie an ihre eigenen Regeln. Das ist so schlimm. Das ist
so cool. Wie sie das auch wirklich von außen die ganze Zeit lapidar kommentiert, das, ich finde es so klasse. Wirklich, also wie sie sie hier eingesetzt haben in der Geschichte, finde ich hervorragend.
Ja, sehr schön.
Ja, und wie gesagt, also sie fangen den Geistern halt mit mehreren Fallen ein. Und
die schaffen ihn auch nicht in den Container, sondern diese Fallen betonieren sie dann irgendwie ein und schmeißen sie dann im Ozean raus.
Also wirklich an verschiedenen Orten, also da ja in jeder Falle ein Teil von dem Boogeyman drin ist, sodass er halt auch nicht wieder zurückkehren kann, falls mal die Verwahreinheit irgendwie ausfallen sollte oder so. Ne?
Ganz recht. Naja, ich glaube, der Gedanke ist auch, dass der Boogeyman die anderen Geister irgendwie in sich aufnehmen könnte und dann was weiß ich. Die Geschichte finde ich auch total toll. Darf ich mal erwähnen, können wir drüber reden, wie geil das Cover allein schon ist? Mit Ray und Kylie, die so Rücken an Rücken stehen und dieser Boogeyman beugt sich über sie von hinten und finde ich mega.
Ja, auch
das
cool.
Ist ja auch so über die Cover der all dieser Folgen, also diese Folgen, all dieser Geschichten finde ich
sehr schön. Also da lohnt es sich, glaube ich, auch, wenn man die Einzelhefte hat, obwohl der Sammelband halt auch ein wahnsinnig cooles Cover hat, weil der hat ja ein exklusives Cover bekommen. Ich glaube, das war ja noch nicht mal irgendein Variant-Cover oder sowas. Ne? Das finde ich auch super cool. Halt die Ghostbusters, wie sie da so in Pose stehen und die Geister aus den einzelnen Geschichten halt so dahinter, collagenmäßig, das sieht so cool aus.
Absolut. Weil lustigerweise, ja doch, der Boogeyman ist da doch ganz im Hintergrund, okay, so als, okay, angedeutet, als Strippenzieher.
Strippenzieher.
Und was ich total liebe, ist diese Rahmenhandlung, weil Ortiz sich ja erklären muss, hier im FBI Hauptquartier, also in dieser New Yorker Niederlassung, und ihrem Vorgesetzten dann irgendwie alles erklären muss zum x-ten Mal. Und das finde ich auch toll, das ist dieser Realismus, der mir gefällt irgendwie. Es ist nicht irgendwie so wie in so einer Cartoon-Serie, wo alles möglich passiert und dann redet mir keiner drüber, sondern da ist ja wirklich am Silvesterabend dann Kinder, die anfingen zu fliegen und da muss man sich dann halt wirklich erklären, ja, was ist denn da vorgegangen? Das wollen die Behörden dann schon wissen.
Ja, ich finde das auch gut. Vor allem, wie gesagt, es ist ja einfach ein schöner Rahmen für die Geschichte, ne? Und ist dann hebt sich dadurch ja auch von den vorherigen Stories ab. Also ich find's cool.
Genau. Finde ich total toll.
Genau.
Und ich finde auch cool, es gibt so eine Szene ziemlich weit vorne, wo sie dann irgendwie über das reden, was ich vorhin gesagt habe, ja, hier, das beeinflusst so die Kinder und junge Leute. Warte mal. Early 20s auch noch. Und dann siehst du so, wie Kylie mit diesem Sieb auf dem Kopf da sitzt und sich aufregt, dass sie da quasi als Versuchskaninchen herhalten muss.
Finde ich auch so. Der Blick von dir halt auch die ganze Zeit, wie sie diese Schmollschnute zieht und so.
Ja, not a word, not a fucking word. Ja,
sehr lustig.
Und dann, such language, young lady. Herrlich. Total schön.
Genau. Ja, dann kommen ja noch so ein paar Kurzgeschichten hinten dran.
Ja.
Sehr schön, das war das, was ich vorhin schon angeteasert habe zu der ersten Story, die Szene mit Walter Peck, wo er halt dann sagt, er hat selber eine Aushilfe oder jemanden oder Verstärkung angerufen.
Genau.
Und hier in dieser kleinen zweiseitigen Kurzgeschichte wird ja auch erklärt, wie er das gemacht hat. Und ich finde es super spannend zu sehen, was Walter Peck für einen Einsatz zeigt für diese Gurkentruppe, ja. Also die Ghostbusters. Das ist so cool, weil er geht ja golfen.
Ja.
Mit dem Vorgesetzten von Ortiz. Und der ist ja halt so ein bisschen, der ist ja nicht so angetan davon und meint ja, naja, wenn ich sie schon in New York habe, dann kann ich sie da ja besser einsetzen für bessere Positionen, als dass sie wieder zu den Ghostbusters geht. Und Walter Peck trickst ihn so ein bisschen aus und hat halt eine Geisterfalle dabei und lässt so unbemerkt dann so die Falle aufgehen und dann kommt da so ein Geist raus und schleicht den Typen voll. Und so, Und so kann er ihn halt so ein bisschen weich kochen. Das finde ich auch sehr, sehr lustig.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ich mutmaße, dass dieser Geist so ein bisschen inspiriert ist von Bill Murrays Rolle in Caddyshack.
Mit Sicherheit. Ja.
Also wie gesagt, ich habe jetzt die Rolle nicht vor meinem Auge, aber hat sich irgendwie.
Ich bin mir sicher, dass das an Caddyshack irgendwie angenommenerweise angelehnt ist. So. Genau. Ja, wie gesagt, es ist halt nur so eine zweiseitige Story, aber ich finde es halt, dass man taucht da wieder so in den Charakter von Walter Peck ein und wie gesagt, ich finde es einfach toll, weil der ist halt gar nicht einseitig irgendwo, ne? Also nicht so wie er im Film war, sondern, weiß nicht, du kriegst da halt Facetten mit und weiß nicht, ich finde es echt bewundernswert, was sie aus dem gemacht haben.
Hat die Möglichkeit halt irgendwie auch mehr zu sein. Genau. Aber auch gerade, weil er die Ghostbusters für so eine Gurkentruppe hält, er sagt ja dann auch, bevor die dann irgendwie jemand holen, der nichts taugt oder so,
ja, stimmt.
Möchte ich lieber dann wenigstens eine kompetente Person dort wissen.
Ja, er hat ja halt die Verantwortung, ne? Und er nimmt seinen Job ernst und das finde ich halt cool.
Ja.
Genau. Ja, dann gibt es noch so ein kleines Prelude zum Mars Hysteria Band.
Ja, über den wir nächstes Mal dann sprechen. Genau.
Ja, ist jetzt auch nichts Spannendes. Also so die ersten Erscheinungsformen von Tiamat. In der ersten kleinen Story ist es halt Eduardo, der ja jetzt anscheinend in Race Occult Books irgendwie die Aushilfe ist. Zumindest ist er an den angelehnt. Ich weiß gar nicht, ob der auch so genannt wird. Wird er Eduardo genannt?
Es ist der
doch, wird er.
Eduardo dieses Universums, glaube ich.
Ja, ich habe gerade mal auf der letzten Seite, da nennen sie ihn noch beim Namen, ja. Der Ede. Ja, es wird ein Umschlag geliefert oder eine Büchersendung an Rays Buchladen. Und neugierig wie er ist, macht er halt auf, weil sonst keiner da ist. Also macht den Umschlag auf. Und es ist ein altes Buch mit alten Schriftzeichen drin. Und plötzlich wird er in eine andere Zeit versetzt und begegnet Tiamat. Eine weibliche Erscheinungsform hat und die Haare sehen aus wie Schlangen.
Ja, ist das nicht Gosas Bruder trotzdem? Nicht Schwester, oder?
Ich glaube auch
eher. Ich habe keine Ahnung. Ne? Schwester?
Jedenfalls, ne, also das sagt Tiamat dann ja auch hier, your people have defeated my brother, also deine Leute haben mein Bruder besiegt und so.
Mhm.
Und genau, dann gibt es noch ein Prelude mit den Chicago Ghostbusters. Also mit Ron und dem Rookie.
Darf ich kurz noch sagen, wie doof ich diese Prelude finde mit Eduardo?
Ja, ich finde es auch irgendwie.
Es trägt nicht viel bei und ist schludrig gezeichnet. Also ich finde das alles nicht
Das hätte man sich schenken können. Das würde ich nicht sagen.
Ja.
Das wiederum finde ich jetzt hier ganz, ganz interessant, weil es halt die Gozer-Ausstellung im Museum ist und wir mal wieder auf Dr. Elissa Selwyn treffen.
Ja, und sie meint, ach, diesmal passiert nichts, natürlich passiert wieder was, irgendwelche Artefakte erwachen zum Leben und dann ist Ron und der Rookie, die spielen sich da die Bälle zu und die Sprüche und schießen die alten Artefakte tot, sozusagen, und und dann siehst du halt am Ende auch nur noch, wie Tiamat da irgendwie auf so einem Vorsprung steht und hinunterschaut, was jetzt der dem folgenden Arc dann aber auch nicht wirklich zuträglich ist. Also das ist halt einfach nur, wir hatten noch ein paar Seiten über.
Ja, ich glaube, das ist auch eher dieses, das schon mal, dieses große Event schon mal anteasern und so ein bisschen gespannt darauf machen. Aber hat auf mich irgendwie nie diesen Effekt gehabt. Also ich fand es auch eher unnötig. Nee. Ich meine, mit Tiamat und dass Goza und Tiamat quasi Geschwister sind, das fand ich irgendwie ganz interessant. So, das war im ersten Moment auch so, oh, krass.
Das ist tatsächlich auch aus dem Videospiel. Das ist, wenn du in dem Museum lang gegangen bist, da konntest du manchmal auf so Knöpfe drücken und da kam so Durchsagen. Da wurde da schon sowas gesagt. Nur da war es halt nur so ein
Gag. Das ist an mir irgendwie vorbeigegangen, beziehungsweise. Aber ich habe auch selten auf diese Knöpfchen gedrückt. Außer natürlich für die Trophäe im Civil War-Bereich. Da gibt es ja eine Trophäe für.
Ja, das ist wirklich, du musst da auf jeden Knopf drücken. Das ist lustigerweise, ich wollte es dann irgendwann nochmal hören und habe den Knopf dann nie wiedergefunden.
Okay.
Das, egal.
Naja. Ja, das, dann sind wir aber durch mit dem Band. Dein ja. Fazit.
Ja, ich fange hinten an, diese Preludes fand ich alle doof. Mhm. Hätte ich mir alle sparen können. Bei sowas bin ich eher immer dann dafür, die Seiten, die man über hat, für die eigentliche Hauptgeschichte zu verwenden. Auch wenn die Geschichte halt eigentlich gut durcherzählt wurde, da hat eigentlich jetzt nicht so viel gefehlt. Ich find's cool. Es ist, da ist viel Horror drin, aber es ist auch sehr viel lustig. Es hat tolle Figurenkonstellationen. Ich bin ja ein Ortiz-Fan. Mhm. Und ein Kylie-Fan, die sind hier beide ganz viel und trotzdem sind die Hauptpersonen nicht zu wenig. Ich mag diese ganzen Geistererscheinungen, die ganze Folklore dahinter, das finde ich toll, also das kriegt für mich eine Note 2 plus.
Da würde ich mitgehen, ne?
Ja, geil. Ja,
also gibt ein paar Schwächen. Wie gesagt, die erste Story, da finde ich halt den Background super cool, aber das ist leider sehr schnell vorbei. Irgendwie, das wirkt halt alles sehr, sehr gehetzt. Aber es wird halt mit den nächsten Geschichten besser. Und ich finde halt einfach generell dieses Jack-O-Lantern-Ding und so, finde ich halt cool. Und das eigentlich finde ich es auch ganz witzig, dass die Ghostbusters halt eigentlich selber aktiv das Problem gar nicht gelöst haben. Das Problem sich selbst gelöst hat. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Ansonsten finde ich hier die anderen drei Stories, die reißen es halt total raus, weil die sind gut erzählt. Ja. Und auch da finde ich, greift dieser Kritikpunkt nicht mehr, den wir vorher immer genannt haben, dass das einfach in zu kurzer Zeit alles abgehandelt werden muss und es so gedrungen wirkt. Hier überhaupt nicht. Also ich finde, hier ist das über diesen geringen Umfang der Hefte, ist das super geil gelöst und super gut erzählt. Also das finde ich echt spannend. Und ich mag halt diese Figurenzusammenstellung, dass man hier eben wirklich oft verschiedene Konstellationen hat, die man sonst nicht so hat, und man hat da einfach alles irgendwie rausgeholt aus den Figuren, und die Gefahren, also die Geister, die sind alle super creepy und einfach cool designed, und das hat halt echt so einen Horror in sich, und trotzdem hat es irgendwie so einen roten Faden und läuft zum Schluss zusammen. Also ich finde den Band auch echt hervorragend, also da würde ich 2+ würde ich mitgehen.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Also schön. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Okay. Ja, dann sind wir durch für heute, oder?
Wir sind, ja, schnell ging's.
Schnell ging's. Haben wir nicht auch schon wieder allein über eine Stunde für den Comicband? Stunde, Newsstunde?
Ich glaube, so eine Stunde war es.
Ich glaube, wir pendeln uns nach 94 Folgen dann doch mal ein. Das wäre irgendwie auch mal, also dass wir eine Stunde News und eine Stunde Thema der Woche haben. Ne?
War das nicht die ersten Monate generell immer so, dass wir eine Stunde News hatten und dann eine Stunde, anderthalb Stunden sogar Thema der Woche? Und dann später ist es weniger geworden?
Ich mag falsch liegen, aber ich glaube, die News haben wir früher nicht so umfangreich besprochen, wie es jetzt machen. Aber die Zuhörer können das besser beurteilen. Schreibt es in die Kommentare.
Ja. Okay. Gut, das war's von uns für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ja,
mit was für einem Thema wohl? Wir wissen es selbst vielleicht nicht.
Selbst wenn wir ein Thema jetzt geplant hätten, würden wir das jetzt hier nicht sagen, weil es ja sowieso ein anderes wird.
Richtig.
Ja.
In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss.
Tschüss.
War Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.